Herzlich willkommen bei Zart und Bitter Crime Stories, der letzte Fall für den Crime-Monat. Und kein True-Crime-Podcast kommt aus ohne das Verbrechen des Jahrhunderts oder des Jahrtausends. Und zwar geht es um Jack the Ripper. Da müssen wir ausführlich drüber sprechen. Stefan ist leider wieder nicht dabei. Tut mir leid, aber er ist halt ein vielbeschäftigter Mann. Aber ich habe mir trotzdem Verstärkung geholt, weil ich kann nicht alleine über Jack the Ripper sprechen, weil dieser Fall so komplex und so außergewöhnlich und so in die Popkultur schon eingedrungen ist, dass man da Experten für braucht, um über diesen Fall zu sprechen. Und ich habe zwei Experten eingeladen. Und zwar ist das die Dorothee und den Philipp. Und die beiden haben ein Buch über Jack the Ripper geschrieben. Und herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr beide da seid.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dabei zu sein.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Hallo Dorothee, hallo Philipp. Ihr habt tatsächlich ein Buch geschrieben und Philipp, ich habe dir einfach eine E-Mail geschrieben. Nee, ich habe dir bei Instagram geschrieben, weil ich überlegt habe, man könnte in unserem Zart und Bitter Crime Stories Podcast auch über Jack the Ripper schreiben und wollte einfach mal gucken, was gibt's denn da an deutschsprachiger Literatur, und das war gar nicht so viel. Und da bin ich auf das Buch gestoßen, Jack the Ripper, die Whitechapel Morde 1888, eine Chronologie. Und da habe ich euch beide gefunden als Autor und habe einfach mal nach Philipp Röttgers gesucht. Ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt deinen Namen nenne, aber du bist ja auch der, oder ihr seid ja die Autorin und der Hörer, genau. Und die Hörerin wollen ja auch wissen, wie kann ich dieses Buch erwerben.
Also genau, bitte.
Ja, ich sag mal kurz, Philipp Röttgers und Dorothee Schröder haben es geschrieben und den Namen des Buches habe ich schon genannt und ich werde es auch nochmal in die Shownotes schreiben. Ja, aber um das noch abzuschließen, ich habe dich dann angeschrieben und dich gefragt, ob du Interesse hättest an unserem Crime Stories Talk. Und dass, ob du da mal als Gast von deinem Buch sprechen, darüber sprechen möchtest. Und du hast gesagt, klar, ich frage auch mal die Dorothee. Ich hatte jetzt gedacht, mit zwei Leuten könnte es vielleicht terminliche Probleme geben. Aber so wie es der Zufall will, heute an diesem Nachmittag klappt es, dass wir zu dritt sprechen können. Genau. Wie geht's euch denn so?
Gutes Timing. Ja, sehr gut. Wie gesagt, wir freuen uns, dabei zu sein. Und wenn du schon sagst, du hast nach deutschsprachiger Literatur zu dem Thema gesucht und wir waren eine der ersten oder wie auch immer, die dabei aufgetaucht sind, dann haben wir ja schon alles richtig gemacht. Also dann geht es mir nur gut.
Und dir, Dorothee, hoffe ich doch auch, ne?
Ja, selbstverständlich. Das war vielleicht auch unser Aufhänger, das überhaupt zu machen, weil es nicht viel deutschsprachige Literatur gibt. Eigentlich muss Philipp das erzählen, weil er tatsächlich angesprochen worden ist zu dem Thema. Aber wir haben selber festgestellt, da gibt es nicht viel. Und da haben wir gesagt, gut, dann machen wir es mal.
Dann erzählt doch mal bitte abwechselnd, wie ist das denn zustande gekommen? A, woher kennt ihr euch? B, wie kamt ihr auf Jack the Ripper? Und du wurdest angesprochen, was genau bedeutet das?
Also, dann fange ich mal an. Der erste Teil ist leicht zu beantworten. Wir kennen uns, weil Dorothee meine Mutter ist.
Achso.
Ja.
Dann ist das ja ganz einfach. Ja.
Dann ist das ganz einfach, sollte man meinen, ja. genau, und was war der zweite Teil? Wie war das im Mittelteil?
Ja, wie das dazu gekommen ist, dass du angesprochen wurdest.
Genau. Ich wurde angesprochen, weil ich schon mehrfach, also ich interessiere mich für das Thema Jack the Ripper seit, ja, schon lange, ja. Seitdem ich 16, 17 bin. Ich habe ein großes Interesse für London, für die Stadt London. Es gibt.
Da hast du auch gelebt schon, ne?
Nee, das nicht, aber ich verbringe viel Zeit dort.
Oh, okay.
Und vielleicht beim nächsten Interview, wer weiß, vielleicht sage ich dir dann ja natürlich, ich sitze gerade live in Whitechapel und erzähle direkt von dort aus.
Aber du warst schon oft in London und kennst die Gegend.
Ja, genau, ich kenne die Gegend sehr gut, wir beide kennen die Gegend mittlerweile sehr gut. Ich verbringe viel Zeit dort und ich habe, weil ich mich viel mit der Stadt auseinandergesetzt habe, in verschiedenster Art und Weise habe ich auch viele Kontakte dort. Mhm. Und da bin ich darüber oder da dran gekommen, dass ich selbst gelegentlich deutsche Schulklassen durch das East End geführt habe, auf den Spuren von Jack the Ripper.
Also du hast da auch als Reiseführer gearbeitet?
Ja, bitte?
Als Tourguide.
Ja, als Tourguide, ja. Genau. Das ist der passendere Begriff. Ja. Ja, so gesehen schon, genau.
Und das waren spezielle Touren, Whitechapel und auch auf den Spuren von Jack the Ripper?
Ganz genau, ja. Stark. Das ist ja eine boomende Industrie dort. Als einige Leute, die mich kennen, dann so spitz gekriegt haben, dass ich mich da auskenne und auch im Thema drin bin, war das dann nicht weit zu fragen, sag mal, hättest du Interesse, sowas mit uns zu machen? Und ich habe gesagt, natürlich mache ich sowas mit euch.
Du meinst jetzt das Buch?
Nee, die Führungen, als Tourguide da was zu machen.
Ja.
Also ein bisschen so ein Selbstläufer. Und wie gesagt, ich habe das dann auch gelegentlich mit deutschen Schulklassen gemacht und die haben mich oft oder hinterher dann mal gefragt, gibt es eigentlich gute deutsche oder überhaupt deutsche Literatur zu dem Thema? Und ich habe gesagt, naja, nicht so wirklich. Also es gibt das ein oder andere Buch, aber das ist ein wenig aktuelles. Hättet ihr denn Interesse an einem Buch darüber? Und dann, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann schreibe ich das Buch einfach. Und so bin ich im Endeffekt daran gekommen, dieses Buch zu schreiben. Jetzt muss ich aber noch kurz dazu sagen, also dass wir dieses Buch geschrieben haben, ich habe quasi schon mal ein Buch über London geschrieben auf Englisch, so eine Art alternativen Reiseführer, der ist aus einer Uni-Arbeit entstanden. Das heißt, im Thema war ich sowieso drin und ich kannte mich vor Ort aus. Und da ich die Geschichte kannte, war das als Grundlage nicht so ganz schwierig, das Buch zu schreiben. Und ja, wie Dorothee dazu gekommen ist, das kann sie jetzt eigentlich auch selbst erzählen. Vorausgesetzt, du hast nicht noch Astas. Ich habe alle Fragen.
Also ich hätte jetzt auch gerne gewusst, ob dein Sohn dich mit dem Ripper-Fieber angesteckt hat.
Ja, in gewisser Weise schon. Ich habe das natürlich mitbekommen, als er irgendwann angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Und man kommt ja dann auch immer mal ins Gespräch darüber. Und dann gab es Wünsche, Literatur dazu. Die musste ich dann natürlich in England bestellen, weil es hier nichts gab. Und da ich selber, also ich muss dazu sagen, ich habe unter anderem auch Anglistik studiert und ich bin selber sehr anglophil und gerne in England und besonders auch in London unterwegs. Und wir waren öfter mal zusammen da und sind dann auch irgendwann mal ganz gezielt zu den Schauplätzen gegangen, wo sich das alles abgespielt hat. Und ja, das ist schon eine spannende Angelegenheit. Und gerade weil wir uns immer so privat auch schon ein bisschen damit beschäftigt haben, ist dieses Interesse dann immer weiter gewachsen. Und als Philipp jetzt angefangen hat mit dem Buch, da sind wir dann auch immer mal wieder ins Gespräch gekommen. Dann hat er beispielsweise gesagt, guck mal, ich habe das so und so geschrieben, ist das nachvollziehbar? Und dann habe ich gesagt, nein, du bist viel zu sehr im Thema drin, du musst das für Außenstehende besser erklären.
Ja.
Dann ging es darum, dass auch sehr viel übersetzt werden musste. Und dann sagte er, guck mal, ich habe das so übersetzt, würdest du das genauso machen? Dann habe ich vielleicht manchmal gesagt, also ich würde das vielleicht an der und der Stelle anders machen. Ich verstehe das eher so. Und dann dauerte das so 2-3 Tage. Und dann sagte er, weißt du was, dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an und dann machen wir das zusammen.
Ja.
Und genau das haben wir dann getan.
Sehr gut. Und fing das denn vielleicht bei dir an mit dem Film From Hell, der ja auch relativ populär war, als er erschienen ist?
Definitiv ein Auslöser, ja. So gesehen schon. Ich habe, wie gesagt, da war ich sage oft 16, oft sage ich 17, ich weiß es nicht mehr genau, wann es war. Es war auf jeden Fall Herbst und ich habe aus irgendeinem Impuls heraus den Begriff Jack the Ripper bei Google eingegeben. Und das ist schon ein paar Jahre her. Ich sage jetzt nicht, wie alt ich bin, aber es ist schon etwas her. Und bin dann auf einer deutschen Jack the Ripper-Seite gelandet und habe da mich so ein bisschen eingelesen und fand das total spannend, total faszinierend. Also natürlich nicht die Morde an sich, das muss man ja zwischendurch immer mal wieder kurz klarstellen. Es geht nicht um die Faszination an den Morden oder wie diese Frauen umgebracht wurden, sondern überhaupt erstmal der mysteriöse Fall an sich und dann halt auch die Gegend, die Lebensumstände, die Zeit, in der das
natürlich
passiert ist.
Jeder hat direkt Bilder vor Augen vom London in Nebel, viktorianisches Zeitalter, Regen, Pferdekutschen und natürlich dieses Mystische. Wer war es? Eine ungeklärte Mordserie, die auch so viel Interpretationsspielraum lässt mit ganz viel das war ja der erste medial ausgeschlagen. Oh, das will ich jetzt auch nicht sagen.
Das stimmt, aber.
Ja, aber diese Doppeldeutigkeit. Also ja, der erste richtige Medienfall. Würdest du das auch so sehen? Oder würdet ihr das auch so sehen?
Ja, definitiv, definitiv. Und jetzt, um den Bogen nochmal zu schlagen zu From Hell. Das war nämlich, wie du sagst, genau so. Das ist dann, war naheliegend, dass ich den Film dann recht schnell oder recht kurz danach gesehen habe. Weil man guckt ja dann, oh, was gibt's denn dazu und hier was gucken und da was lesen und da wird ja diese Atmosphäre halt ja sehr, sehr treffend eingefangen und das war auf jeden Fall so, um überhaupt so ein Gefühl auch dafür zu bekommen. Ist auf jeden Fall auch immer noch ein sehr unterhaltsamer Film, was also die Theorie dahinter, ohne jetzt spoilern zu wollen, für Leute, die es noch nicht gesehen haben, da halte ich jetzt nicht so viel von, aber sie ist, ist eine super Geschichte für Hollywood.
Ja, von sehr daher, okkultisch dargestellt, ne, mit Verschwörungen und Freimaurern.
Ja, genau.
Mit Ian Holm und Johnny Depp in den Hauptrollen oder richtig. In mehreren, ja doch, sind schon die Hauptrollen. Ja, also kann man gern nochmal gucken. Ne?
Genau, Robbie Coltrane auch dabei als sein Sergeant, Heather Graham als Mary Kay.
Oh ja.
Das war schon cool.
Richtig
das
top besetzt, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
Aber jetzt nicht besonders faktengetreu, oder?
Nicht so, also so ein paar Einzelheiten natürlich.
Aber fast schon Horrorfilm, oder?
Ja, genau, so ein Gothic-Horror irgendwie in die Richtung. Also es ist nicht es ist schon so die grobe Geschichte, sage ich mal, stimmt, aber allein die Tatsache, dass die fünf Frauen sich in dem Film, also die späteren oder die Opfer des Rippers, um es jetzt einmal klar zu stellen, dass die fünf Frauen sich kannten, das ist ja wahrscheinlich schon eher Fiktion. Mhm. Es ist zumindest nicht belegt, dass die sich kannten oder dass die in irgendeiner Verbindung zueinander standen. Vielleicht kannten die sich vom Sehen, weil sie alle in derselben Gegend lebten, aber es war nicht so, dass die zu fünf quasi als Gruppe unterwegs waren, wie das da in dem Film dargestellt wird und dann eine nach der anderen ermordet wird und die anderen immer, also wissen quasi, was sie erwartet, ohne was zu ändern. Also das ist eine passt halt perfekt in diese Verschwörungsgeschichte. Aber das war zum Beispiel im wahren Leben definitiv nicht so.
Ich habe den Film natürlich auch mehrfach gesehen, weil ich ihn damals gut fand. Und ich weiß jetzt nicht, wie würdest du ihn heute so bewerten? Noch okay, gut gealtert? Oder schon
ein bisschen? Auf jeden Fall.
Weil du als Experte hast vielleicht jetzt einen anderen Blick darauf, ne?
Ja, wenn ich jetzt die Expertenbrille absetze, absolut unterhaltsamer Film, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Macht Spaß, den zu gucken, fängt die Atmosphäre ein, aber halt jetzt nicht für bare Münze nehmen. Ja. Aber gut gealtert, wenn du es auch so sehen willst. Klar, ist ja jetzt über 20 Jahre, glaube ich, gerade alt, 2001 oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Guter Film.
Ist eine Verfilmung von einer Grafiknovelle.
Richtig, das ist so meine London-Bibel, oder war es eine ganz lange Zeit, From Hell von Alan Moore.
Okay.
Und das war halt so, da kann ich jetzt kurz aufgreifen, da bin ich halt auch darüber, weil wir haben From Hell, nein, gar nicht wahr, ich hatte den Film und dann hat mir ein Freund die Graphic Novel von Alan Moore geschenkt und Eddie Campbell, der die Zeichnungen gemacht hat. Und in dieser Graphic Novel oder in diesem Comic, es ist ein tierisch dick, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten. Da ist ungefähr die Hälfte Inhalt und dann die Hälfte Anhang, wo alles erklärt wird, was Alan Moore dann in eigenen Worten erklärt, was er sich dabei gedacht hat. Und da erfährt man so die ganze Tiefe und die Zusammenhänge von Londons Geschichte, weil er ja so ein großes Werk dann daraus spinnt. Der Täter hat ja da so eine Mission, dass er bestimmte, mit bestimmten Symbolen arbeitet. Mhm. Und London quasi als Lebewesen sieht, das ist jetzt ein bisschen breit gefächert, aber da geht es um so bestimmte Symboliken und so weiter. Und das Interessante ist halt, dass dann da in diesem Anhang immer der geschichtliche Kontext gegeben wird, was er sich dabei gedacht hat, Alan Moore, als er das geschrieben hat. Und das war so ein bisschen dann auch mein Eintritt durch die Ripper-Morde in die Geschichte Londons hinein und in die verschiedenen Epochen, Gegenden, die verschiedenen Gebäude, die da besprochen werden, Personen und das war so ein bisschen mein Einstieg, überhaupt mich mit London auseinanderzusetzen und diese Faszination quasi, die wurde dadurch mitgeweckt.
Also ich kannte Jack the Ripper auch relativ früh schon, weil, das hatten wir schon gesagt, der Name und die Fälle, die sind halt auch im kollektiven Menschheitsgedächtnis schon so verankert, dass nahezu jeder zumindest weiß, dass es ein Mörder ist, der vor einigen Jahrzehnten oder vor vielen Jahrzehnten in London sein Unwesen trieb. Und ich erinnere mich beispielsweise auch daran, ich habe als Kind gerne Computerspiele gespielt und so Adventure-Spiele, und es gab auch ein Sherlock-Holmes-Spiel, das hieß The Lost Files of Sherlock Holmes, und da ging es um einen, und der Untertitel des Films hieß, glaube ich, Das gezackte Skalpell. Und das hatte ganz, ganz starke Parallelen zu den Ripper-Fällen. Und es ist ja auch, ich glaube, es gibt sogar ein Buch, Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Und ich glaube, für viele ist das, vermischt sich das auch stark. Die Romanfigur Sherlock Holmes, weil der ja auch zu der Zeit lebte, und der Autor davon, Conan Doyle, hat mit Sicherheit das auch sehr verfolgt. Und als er die Werke geschrieben hat, hat er bestimmt auch öfters mal an ihn gedacht. Hast du da ein Bauchgefühl zu?
Also du hast auf jeden Fall absolut recht. Es ist erstmal tatsächlich so, dass viele Leute gar nicht wissen, wen gab es echt und wen gab es nicht. Also ja. Sherlock Holmes hat gelebt und Jack the Ripper ist eine mythische Figur. Ja. Gab es nicht echt. Dabei ist es genau umgekehrt. Also das gibt es ja wirklich häufig. Ja. Und was du gerade sagtest, es gibt auch ein Computerspiel, das heißt tatsächlich Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Das ist auch echt empfehlenswert aus einer Reihe von Sherlock Holmes Computerspielen. Ich sag mal so Mitte 2000er oder vielleicht auch eher Ende, weiß ich nicht mehr genau. Das ist auch eine interessante Theorie, die dahinter steht. Aber natürlich wurden diese Figuren Sherlock Holmes, und ich sage auch jetzt spezifisch die Figur Jack the Ripper, weil die kann man ja durchaus trennen von dem echten Whitechapel-Mörder, die wurden oft literarisch zusammengebracht, weil das ja einfach passt. Und ganz konkret haben wir auch ein Buch in der Hand, also in der Hand in dem Sinne von einem befreundeten Autoren, einem Amerikaner, der Arthur Conan Doyle quasi vor Ort ermitteln lässt. Das ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Wir kennen den Autoren, und der hat das halt in dem Sinne gemacht, dass er Conan Doyle in den Ripper-Fällen quasi als Detektiv ermitteln lässt, und er lässt das hinterher dann in seine Geschichten einfließen. Das ist auch ganz spannend. Also es gibt ganz oft diese Gegenüberstellung Sherlock Holmes und Jack the Ripper.
Dorothee, wie siehst du das denn? Ich könnte mir vorstellen, das liegt auch daran, dass man so eine Sehnsucht hat nach einem, ich sag mal, Überermittler, einem Genie, der diesem schrecklichen Mörder dann das Handwerk legt mit seinem ermittlungstechnischen Talent, den es zu diesem Zeitpunkt wohl so bei Scotland Yard nicht gab.
Nein, den gab es leider nicht, und wir sind bei unseren Recherchen auch auf viele Ungereimtheiten gestoßen. Es ist so, dass die Polizeiarbeit nicht gut koordiniert war, die Kommunikation untereinander funktionierte nicht so, und es fehlten einfach auch noch Untersuchungsmethoden. Abgleich von Fingerabdrücken war zu dem Zeitpunkt noch kein Thema. Ich denke schon, dass die Leute sich immer jemanden gewünscht haben, der vielleicht diese logischen Schlussfolgerungen ziehen kann, wie Sherlock Holmes das tut, und den Mörder dann tatsächlich überführen kann. Aber konkret war es eigentlich so, dass die Polizei nur die Chance gehabt hätte, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Und das ist nun mal nicht gelungen. Ja. Also darum bleibt es auch so ein Mysterium.
Wie würdest du denn so diese ganze Zeit, wir befinden uns ja jetzt im Spätsommer oder schon Beginn der Herbst 1888, wie war denn da so die Gesellschaft und das Justizsystem, wie sah es im Gefängnis aus, wie war überhaupt so eine Polizei organisiert, und was war das für ein Viertel Whitechapel?
Also wir befinden uns ja in der späten viktorianischen Epoche, und es gab eine unglaublich gespaltene Gesellschaft. Das West End in London lebte durchaus in Wohlstand, der Mittelstand lebte in Wohlstand, und die City of London, die ja das Herz Londons bildet als Finanzzentrum, die war ja genau zwischen West End und East End, direkt an die City grenzt das East End an, und direkt dahinter herrschen so unvorstellbare Lebensverhältnisse, man kann es sich nicht vorstellen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch eine Zahl gehört, und zwar hieß es, die Bevölkerungsdichte im viktorianischen England war im ländlichen Raum so, dass auf einem Acre, das sollen wohl circa 4 Quadratkilometer sein, im ländlichen Raum lebten 20 Menschen, im West End in London lebten etwa 60, 65 und im East End 825.
Auf
4 Quadratkilometern.
Ja, also der ganze Stadtteil war quasi vollgestopft mit Menschen, die auf kleinstem Raum gelebt haben und gearbeitet haben.
Und genau, versucht haben zu leben und zu arbeiten. Der Stadtteil war komplett überbevölkert. Es gab viel zu wenig Arbeit und ein Drittel der Menschen lebte unterhalb des Existenzminimums. Viele konnten sich keine Unterkunft leisten. Viele mussten auf der Straße schlafen oder in irgendwelchen Hinterhöfen, in Hauseingängen. Und als diese Mordserie dann begann, war natürlich die Angst riesig groß, weil man dieser Situation so ausgeliefert war. Wer eine feste Bleibe hatte, hat sich tatsächlich noch zusätzlichen Schutz besorgt. Das heißt, die Schlosser hatten Hochkonjunktur und haben also versucht, zusätzlich Eingänge zu sichern. Man muss sich aber auch vorstellen, im East End gab es zu der Zeit keine Tageszeiten, wie wir uns das vorstellen. Da waren Geschäfte die ganze Nacht geöffnet. Da waren die Pubs zwar irgendwann mal zu, machten aber morgens um 5 wieder auf. Da gingen ständig Menschen, die Arbeit hatten, auch mitten in der Nacht zur Arbeit, die beispielsweise in den Docks arbeiteten. Also da war unglaublich was los auf den Straßen und trotzdem war es diesem Mörder möglich, unerkannt seine Gräueltaten zu verrichten und in diesem Gewimmel zu verschwinden, unerkannt.
Ja, Philipp, dann sag du doch noch mal ein bisschen was zu dem Polizeiapparat, weil Scotland Yard ist ja auch immer so ein Legenden- und sagenumwobener Name für eine der modernsten Polizeistationen in diesem, zu diesem Zeitpunkt, glaube ich zumindest. Und ja, wie muss man sich es auch in den Gefängnissen vorstellen? Da war mit Sicherheit auch eine sehr strenge Justiz am Werke.
Da war eine strenge Justiz am Werk, das stimmt. Also Scotland Yard, genau wie du sagst, das war sehr strukturiert und gut organisiert als eine der ersten Polizeieinheiten der Welt, so wirklich sehr, sehr durchstrukturiert, sehr organisiert. Und es gab verschiedene sogenannte Divisions. Also die A-Division, B-Division, C-Division, A, B, C, D und so weiter, die für jeweils verschiedene Teile Londons zuständig waren. Und in Whitechapel, da war die H-Division, also die H-Division, war quasi dann da die Polizeieinheit vor Ort. Und dementsprechend waren das auch die leitenden Ermittler in den Whitechapel-Morden. Und das war halt über das ganze, diese Divisionen waren über die ganze Stadt verteilt. Und es gab einen Polizeipräsidenten, das war Commissioner Sir Charles Warren, der war ganz oben. Der war erst ein Jahr vorher, das heißt gar nicht, war 2 Jahre vorher, Polizeipräsident geworden, um ein bisschen Struktur wieder in die Polizei zu bringen. Das war ein Ex-Militär, der hatte vorher im Sudan, war im Sudan stationiert und hatte dort befehligt.
Bitte? Kolonie, britische Kolonie dann. Ne?
Genau. Von dem erhoffte man sich, dass er wieder ein bisschen Struktur in die Polizei brachte, weil sein Vorgänger, dem wurde so nachgesagt, er hätte das ein bisschen lasch gehandhabt. Und Sir Charles Warren, der dann der Polizeipräsident wurde, war halt auch während der Ripper-Morde Polizeipräsident und war halt hauptsächlich, wenn die Polizei in der Presse kritisiert würde, war er der Sündenbock, der den Kopf dann hinhalten musste und über den sich lustig gemacht wurde.
Und die britische Presse schon damals legendär und
absolut berüchtigt. Absolut legendär. Auch ohne jetzt zu weit vorausgreifen zu wollen, auch der Name Jack the Ripper könnte aus der britischen Presse stammen, aber da können wir ja vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen. Du hattest nur wegen der Gefängnisse gefragt, also natürlich wollte man damals nicht im Gefängnis landen, das war kein Spaß. Das berüchtigste war halt das Newgate Prison, das Newgate Gefängnis, das ist da, wo jetzt Old Bailey steht, der zentrale Gerichtshof. Und da waren ja auch bis ins 19. Jahrhundert hinein die Hinrichtungen, die halt viele Leute, die so zu Massenattraktionen wurden, die sich die angeguckt haben. Und das war halt so eins der furchtbarsten Gefängnisse, die es gab. Aber es war auch so, wenn man verhaftet worden war, für was ein Delikt auch immer, wurde man in der Regel am nächsten Tag schon vor den Magistrat des jeweiligen Stadtteils gestellt oder beziehungsweise dann auch vor den Coroner, Friedensrichter quasi, genau, sorry, manchmal hat man das im Kopf, die englischen Begriffe, und dann fallen einem die Deutschen nicht ein. Und dann wurde man relativ schnell, wurde dieser Fall da am nächsten Tag oft schon oder innerhalb der nächsten 2-3 Tage da vor Ort abgefrühstückt, und wenn es zur Anklage kam, kam man zum Old Bailey oder halt direkt für 2-3 Wochen, 4-6 Wochen ins Gefängnis oder wurde zu harter Arbeit verurteilt, aber dann kam man auch wieder raus. Hing halt dann davon ab, was man, was
und die Kriminalitätsrate, die war bitte? Schon, und die Kriminalitätsrate, die war schon enorm, oder?
Im East End auf jeden Fall. Da war es aber halt auch so, man wurde für Trunkenheit zum Teil eingesperrt oder für obszöne Ausdrucksweise. Also das muss man sich natürlich auch so ein bisschen vor Augen führen. Es gab insgesamt im Jahr 1888, ich glaube, 122 Mordfälle, und davon waren ja, also die Mehrzahl, es wurden mehr Frauen umgebracht, das ist leider die traurige Bilanz, und es waren aber nur, in Anführungsstrichen, nur 8 Prostituierte, und von denen werden halt dann 5 offiziell, so gesehen, dem Whitechapel-Mörder
zugerechnet. Die sogenannten kanonischen 5, ist das richtig?
Genau, die sogenannten kanonischen 5, und die anderen 3, das war aber auch im East End, die anderen 3 werden auch manchmal, je nachdem, wer es betrachtet oder wie man es geschichtlich betrachtet, auch dem Whitechapel-Mörder zugerechnet.
Todesstrafe gab es damals nicht mehr?
Die Todesstrafe, da fragst du mich jetzt was. Ja. Es wurden noch Leute aufgehängt. Ich bin relativ sicher.
Ja, okay.
Ich meine, das hat erst aufgehört dann wirklich im 20. Jahrhundert.
So. Aber nicht mehr so diese öffentlichen Hinrichtungen.
Nein. Ja. Die gab es auch zu der Zeit schon nicht mehr, schon Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr. Die letzten waren irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts, und da sieht man so schön die Gegenüberstellung wie dieses Zeitalter drauf war, dass halt die Leute da schon dann mit den Straßenbahnen hinfuhren, um die letzten Hinrichtungen in Newgate beispielsweise zu sehen. Also da haben so gab es diesen Clash der Zeitalter dann schon.
Und Whitechapel zu der Zeit, ihr habt ja schon einiges gesagt, wie man sich das so vorstellt, also ein reges Treiben, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, aber auch viele, die ständig berufstätig waren, im Hafen gearbeitet haben oder in irgendwelchen Lagerhallen, man brauchte ja auch für sämtliche Tätigkeiten, es war ja noch nichts motorisiert, brauchte man ja dann auch Leute, die zupacken. Vielleicht könnt ihr diese Szenerie noch ein bisschen mehr beschreiben. Straßenlaternen gab es die damals schon, gasbetrieben vielleicht, aber mit Sicherheit auch ein riesiges Müllproblem und Ratten, und ich stelle es mir eigentlich überhaupt nicht romantisch vor. So im Rückblick wird das vielleicht auch ein bisschen romantisiert, aber eigentlich war es eine abstoßende Zeit, oder?
Definitiv. Also es wird im Rückblick romantisiert, aber das, was die Menschen da erlebt haben, ich glaube, das möchte niemand auch nur ansatzweise eine Stunde miterleben. Die Wohnbedingungen waren ganz fürchterlich, weil es sogenanntes unbrauchbares Eigentum gab. Das sollte abgerissen werden und dafür sollten dann neue Häuser gebaut werden. Das sollte aber nicht aus der öffentlichen Hand finanziert werden, sondern private Investoren waren da im Spiel und die kalkulierten natürlich mit einer hohen Rendite, was dazu führte, dass die Menschen sich diese Mieten nicht leisten konnten und immer enger zusammenrückten in den noch verbliebenen Slumhäusern. Da gab es also Häuser, in denen in einem Zimmer ganze Familien teilweise mit Tieren lebten. Also beispielsweise haben wir da in unserem Buch auch eine Situation, da ist ein Mann, der ist an Pocken erkrankt. Gleichzeitig ist seine Frau in dem Zimmer und er holt sich von ihrer achten Entbindung. Dann liegt da irgendwo ein totes Kind. Also es ist einfach unvorstellbar. Vier Schweine sind da mit drin. Die Arbeitsbedingungen waren halt dergestalt, dass die Menschen zu Hungerlöhnen arbeiten mussten und oftmals überhaupt nicht über die Runden kamen. Und weil die Arbeitslosigkeit zum Teil auch so hoch war, waren viele Familien eigentlich nur in der Lage zu überleben, wenn Mütter und Töchter sich auf der Straße prostituierten. Also deswegen, das ist so unvorstellbar und so unmenschlich, was da passiert ist. Wenn das im Nachgang romantisiert wird, dann ist das durch nichts zu rechtfertigen.
Aber was es dann da auch für eine gesellschaftliche Entwicklung gegeben hat, das muss ja dann ab den 1920er Jahren steil bergauf gegangen sein. Oder was gab es da auch einen bestimmten Auslöser? Oder war das einfach so der Zeitgeist, Arbeiter, Gewerkschaften und das Wohlstand quasi dann entstand?
Also das East End hatte ja noch ganz lange einen sehr schlechten Ruf. Das war eigentlich nicht unbedingt so, dass das so viel besser wurde. Was man sicherlich berücksichtigen muss, ist, dass in den während des Blitz, also während des Zweiten Weltkriegs, als London bombardiert wurde,
wird in England The Blitz genannt.
Richtig, ja. Genau. Große Teile des East Ends vor allem auch getroffen wurden und bombardiert wurden, weil halt die Hafengegenden da waren. Und das hat natürlich auch, ja, ich sag mal, viel an der bestehenden Struktur oder an der Gegend einfach auch verändert. Und es war aber auch so, dass nach dem Krieg, wie es halt auch häufig dann war, da noch ganz viele Ruinen erstmal stehen blieben und Häuser, in die man nicht mehr einziehen konnte und Grundstücke, die leer blieben. Ob es wirklich so, also natürlich ist das East End heute besser in Anführungsstrichen, als es früher war. Es hat aber immer noch einen durchaus etwas dubiosen Ruf. Heutzutage sind natürlich auch viele, ist das ein bisschen hippes Viertel, alternatives Viertel. Aber es ist immer noch eine der ärmsten Gegenden Englands, also Tower Hamlets, das ist dieser Gebiet, der die verschiedenen East End Bezirke quasi, Whitechapel, Spitalfields, Shadwell, Wapping und so weiter umfasst. Das ist immer noch eine der ärmsten Gegenden Englands und auch eine der mit der höchsten Kriminalitätsrate. Wenn man jetzt da unterwegs ist, merkt man nicht unbedingt den Unterschied zu anderen Gegenden, als wenn man jetzt beispielsweise auch in Camden oder im Norden Londons unterwegs ist. Aber es hat immer noch so einen dubiosen Ruf. Ob es besser geworden ist, ja klar, es ist nicht mehr so, dass es da, dass man da Angst haben muss, als Frau nachts ermordet zu werden. Aber es hat noch immer so einen leichten Beigeschmack. Das ist durchaus so.
Ja, und also es ist schon so, dass während dieser Mordserie natürlich die Lebensumstände ein bisschen deutlich geworden sind, auch für die Öffentlichkeit. Und es gab Sozialreformer, es gab kirchliche Organisationen, die gesagt haben, so geht das nicht. Das ging auch bis zu Queen Victoria, die dann auch angeordnet hat, also da muss jetzt mal was passieren und da muss mal bessere Beleuchtung in diesen Bezirk. Also es ist schon was angestoßen worden, aber nicht so, dass man tatsächlich sagen kann, innerhalb der nächsten, 20 Jahre hat sich da definitiv was verbessert. Es ist zwar mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, aber dadurch, also es war immer noch viel zu unkontrolliert alles. Man konnte das eigentlich überhaupt nicht so in geregelte Bahnen lenken, um da tatsächlich die Lebensumstände zu verbessern. Also das ist tatsächlich dann erst so nach und nach und nicht zuletzt auch durch den Zweiten Weltkrieg vielleicht passiert. Mhm. Und darüber hinaus war es aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch eine sehr verrufene Gegend. Also in den 60er, 70er, 80er Jahren ging man auch immer noch nicht ins East End, wenn man nicht musste. Und wie Philipp schon sagte, es ist dann irgendwann mal zu so einem hippen Stadtteil geworden. Und das hat dem Ganzen so ein bisschen einen anderen Touch gegeben. Aber man merkt es heute noch,
definitiv. Aber kommen wir doch nochmal zurück ins Jahr 1888. Und du hast ja auch eben schon die Prostitution angesprochen, dass quasi Töchter und die Mütter anschaffen mussten, also Armutsprostitution kann man das ja dann nennen oder muss man das nennen. Das war wahrscheinlich nicht unbedingt legal, aber es wurde geduldet und es muss ja dann eine immens große, ich nenne es mal Rotlichtszene, mir fällt kein anderes Wort ein, dafür dort gegeben haben, oder?
Das war so. Es wurde geduldet, nachdem einige Jahre vorher Prostitution unter Strafe gestellt worden war und Prostituierte auch verhaftet wurden. Man wollte die Prostitution eindämmen, um zu verhindern, dass Mitglieder des Militärs mit Geschlechtskrankheiten infiziert wurden. Und dann hat es aber einen Vorfall gegeben, da ist eine junge Frau als Prostituierte verhaftet worden und im Nachhinein stellte die sich raus, dass sie aber nur einen Spaziergang machte. Und immerhin war das Rechtssystem aber dann so, dass die rehabilitiert wurde und dass der Polizeibeamte, der sie verhaftet hatte, auch selber vor Gericht kam. Und danach wurde dann ein Gesetz erlassen, das besagte, Prostituierte sollten nicht mehr grundsätzlich verhaftet werden, sondern nur, wenn sich eine dritte Partei über sie beschwert hätte. Das heißt, es gab diese vielen Prostituierten, die aber für die Polizei beispielsweise auch gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen waren. Es gab so eine Schätzung, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, ich glaube 1200 Prostituierte rund um die Commercial Street alleine, wovon die Polizei sagte, ja, das ist so unsere Annahme. Wir können es aber durch nichts belegen. Ja. Dazu kommt, dass es einen jungen Mann gab, der sich auf seine Fahnen geschrieben hatte, die Bordelle aus dem East End zu verbannen. Ja. Und das führte dann dazu, der hat da tatsächlich so eine Kampagne gestartet, dass für die Frauen dann nur noch die Straßenprostitution übrig blieb, was am Ende des Tages ja noch viel schlimmer war. Also das war eine Situation, die Frauen auch täglich aufs Neue herausforderte, weil sie einfach, oder viele mussten einfach, um ein Bett für die Nacht zu haben, sich das Geld mit Prostitution verdienen.
Also inmitten von dieser absolut armen Gegend mit diesen Wohnverhältnissen und den gesellschaftlichen Verhältnissen, gesundheitlich, mit Geschlechtskrankheiten habt ihr ja auch schon erwähnt und Ungeziefer gab es da mit Sicherheit auch noch und nöcher. Sich dann da zu prostituieren, um halt auch Geld für Essen und eine Unterkunft zu kriegen, das sind schon ganz schreckliche Zustände. Und inmitten diesen Zuständen ist dann im Ende August 1888 der erste Mord passiert. Philipp, was ist da passiert?
Ja, richtig. Der erste kanonische Mord, um das nochmal kurz aufzugreifen, wenn wir von den kanonischen fünf reden, also den fünf Frauen, die man definitiv dem Whitechapel-Mörder zuordnen kann, aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe und auch aufgrund des Modus operandi, also der Art und Weise, wie sie umgebracht wurden, muss ich auch kurz sagen, jeder Serienmörder oder jeder Täter hat ja einen sogenannten Modus operandi, also so eine Art Handschrift, wie er oder sie mordet. Und deswegen werden diese fünf Frauen, diese kanonischen fünf, als die bezeichnet oder die zusammen genannt.
Obwohl die anderen auch durchaus Rippermorde sein könnten, aber man ist sich da nicht klar. Bei den anderen ist es eindeutig.
So kann man es sehen, ja, das ist tatsächlich, ja, es ist schwierig. Also je nachdem, wen man fragt, also welche Historiker man fragt, gibt es Argumente pro und contra, warum man beispielsweise, auch von den anderen ermordeten Frauen, warum man auch da welche dem gleichen Täter zuordnen könnte, weil auch so eine Handschrift, so ein Modus operandi entwickelt sich ja erst im Laufe der Zeit. Das ist erwiesenermaßen bei Serienmördern so, also kann man auch auf frühere Opfer gucken und überlegen, naja, ist da vielleicht, wann das quasi erste Versuche, so doof das klingt, des Whitechapel-Mörders. Aber du hattest nach dem 31. August 1888 gefragt und da erzähle ich dir gerne, was da passiert ist. Ja, da war nämlich Mary Ann Nichols, auch genannt Polly Nichols, in Whitechapel unterwegs. Und sie war an dem Abend im Frying Pan Pub auf der Brick Lane und hat das gemacht. Dorothee erzählte ja eben schon, viele Frauen mussten sich prostituieren, um ein Bett für die Nacht zu bekommen. Was aber auch viele gemacht haben, eben aufgrund dieser Situation ist, wenn sie dann Geld durch Prostitution erhalten hatten, dann gingen sie in den nächsten Pub und haben ihre Sorgen in Alkohol ertränkt, was ja durchaus irgendwo nachvollziehbar ist. Aber
Gin wahrscheinlich.
Ja, Gin war genau die das
eine günstig der
günstig und wirkungsvoll
ja,
ja genau
um also, sein Elend zu ertränken
genau um das Elend zu ertränken du sagst es und das hat sie an dem Abend gemacht und ist dann in ihre Unterkunft
wie alt also, war sie
war 42 danke schön sie hatte die 5 Tage vorher hatte sie Geburtstag, am 26. September.
Waage.
Und können wir auch gleich nochmal kurz sagen, man weiß ja, ihr kennt ihre Biografie, also sie kam natürlich nicht aus der Gegend, sie kam eigentlich aus einer sehr bodenständigen Mittelklasse-Familie ursprünglich, ist aber aufgrund verschiedener Umstände im East End gelandet. Und an dem Abend ging sie dann aus dem Pub zurück in ihre Unterkunft, beziehungsweise in die Unterkunft, wo sie die letzte oder sie hatte in 2 Unterkünften die letzten Wochen und Monate verbracht, ging in eine davon, Wilmot's Lodging House in der Thrall Street. Und die Thrall Street war eine der sogenannten Blackest of the Black Streets, also eine der schlimmsten Straßen, die es da im East End gab.
Sag doch mal bitte den Namen der Straße.
Thrall Street.
Okay, was bedeutet das? Ist das ein Eigenname oder?
Ja, ich nehme an, es ist ein Eigenname. Es hat auf jeden Fall keine Bedeutung in dem Sinne. Ja. Die Straßennamen sind auch oft im Laufe der Jahre, haben die sich so ein bisschen verändert. Das hieß vielleicht mal was anderes und dann haben die sich aber durch immer wieder, indem die immer wieder wiederholt wurden oder abgeändert wurden durch den normalen Sprachgebrauch.
So eingebürgert.
Genau, und dann haben sich auch so eigenständige Begriffe ergeben, die vielleicht überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Auf jeden Fall, genau, war sie auf dem, oder ging sie dorthin und hatte aber kein Geld für eine Nacht und wurde dann auch wieder, weil sie nicht die 4 Pence für ein Bett übrig hatte, auf die Straße geschickt. Ja, 4 Pence, genau. Und sagte dann noch, ja, überhaupt kein Problem, ich kriege mein Geld für die Nacht schon zusammen, sagte sie zu dem Wärter quasi, der sie rausgeworfen hat, ich kriege mein Geld für die Nacht schon zusammen, sieh nur, was für eine schöne Haube ich habe. Jetzt kann man natürlich interpretieren, warum, also wie sie das gemeint hat.
Das steht auch auf eurem Buch hinten als Klappentext.
Genau, das ist ihr das Letzte gewesen.
Die letzten Worte.
Also sie hat danach noch eine Freundin getroffen, beziehungsweise eine Freundin sie auf der Whitechapel Road. Da war Polly aber schon sehr betrunken und erzählte ihr, dass sie das Geld für ihre Unterkunft schon 3-mal verdient hatte, aber wieder ausgegeben hatte. Und dann sagte die Freundin, ja komm, dann gehen wir jetzt zurück zur Unterkunft. Und sie sagte, nein, ich muss ja immer noch Geld zusammenbekommen. Und ging in die Dunkelheit, die Whitechapel Road entlang. Das war so gegen 1 Uhr. Und diese Freundin Emily Holland oder Ellen Holland, das ist ja auch oft so, dass die Namen nicht ganz klar sind, weil die eine Zeitung schreibt das und in den anderen Berichten steht das. Das war die letzte Person, die sie aus, außer des Mörders dann zuletzt gesehen hat, weil dann 2:15 wurde Polly dann in der Bucks Row, die heißt heute Durward Street und ist direkt hinter der U-Bahn-Station Whitechapel, wurde dort ermordet, aufgefunden von dem Arbeiter Charles Cross ich habe gerade gesagt 2:45, das stimmt ja überhaupt nicht. 3:45, ne? Ich habe gerade gesagt,
frühmorgens. Ja.
Genau, 3:40 war es. Oder 3:45 wurde sie aufgefunden, genau.
Du wolltest das noch.
Einmal wurde sie zuerst gesehen und 3:45 aufgefunden.
Du wolltest das noch mit der Haube erklären. Da hat das, hatte ich dich eben unterbrochen, wie sie das wohl gemeint hat. Ich habe hier eine hübsche.
Ja, das ist, also, da muss man vielleicht kurz zu sagen, ich habe mich auch übrigens vertan. Emily Holland hat sie nicht um 1 Uhr gesehen. Das war sogar um 2:30 erst. Ich habe nämlich parallel einmal kurz hier auf meine Notizen geschielt, bevor ich irgendwas Falsches erzähle. Also um 2:30 wurde sie gesehen, um 3:45 tot aufgefunden. Ja, um das kurz aufzugreifen mit der Haube. Also es gibt ja diese Theorie, sage ich mal, oder diesen Gedanken, dass die Opfer keine Prostituierte waren, dass das nur aus den damaligen gesellschaftlichen Sicht so quasi gesehen wurde, wenn man halt vom klassischen Begriff der Prostituierten ausgeht. Aber wir haben ja eben schon quasi die Lebensumstände und die gesellschaftlichen Umstände so ein bisschen erklärt. Ja. Und wenn man jetzt von dieser Armutsprostitution ausgeht, also man prostituiert sich, um Geld für die Nacht zu bekommen, also diese wird halt oft dieses Argument angeführt, sie meinte damit, ja, ich habe eine schöne Haube, ich finde bestimmt schon einen, der mich heute Nacht jetzt noch hübsch findet und von dem ich das Geld bekomme. Während halt, ja, Verfechter der Theorie, die Opfer waren keine Prostituierte, quasi sagen, ja, sie hatte diese Haube, um die in der Nacht noch zu verpfänden und so Geld für die Unterkunft zu bekommen. Jetzt kann man natürlich selbst einfach, also kann es jedem selbst überlassen, wie man das interpretiert. Wenn man es vor dem gesellschaftlichen und historischen Hintergrund betrachtet, finde ich, kann man da schon so ein bisschen halt eine Linie sehen. Aber das ist offen, ich bin da offen für Interpretation und jeder kann sich da seine eigenen Gedanken machen.
Jedenfalls, sie war das erste Opfer und sie wurde gefunden, das hast du ja auch schon erwähnt, von einem Mr. Cross.
Genau.
Der hat sie auf dem Weg zur Arbeit oder so mutmaßlich, vermutlich gefunden?
Genau, der hat sie auf dem Weg zur Arbeit gefunden, was ja auch sich mit dem deckt, was Dorothee eben gesagt hat, dass die Leute zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Arbeit gingen, von der Arbeit kamen. Mhm. Wenn man sich jetzt überlegt, wer heutzutage um 3:45 zur Arbeit geht, also das möchte ja keiner. Je nachdem, wenn man dann auch Feierabend hat, muss man dann kurz danach schon wieder raus. Mhm. Genau, und der fand, der ging die Bucks Row entlang und sah vor der Einfahrt eines Hofes von Browns Stable Yard, sah er etwas liegen, was er zunächst für eine Plane hielt im Dunkeln. Und als er dann näher hinging, erkannte er, dass es eine Frau war und blieb halt da auch so ein bisschen irritiert stehen, weil er nicht ganz wusste, geht es der gut oder schläft die nur oder ist die vielleicht tot? Ja. Und in dem Augenblick hörte er Schritte hinter sich und das war dann ein weiterer Arbeiter, Robert Paul, ebenfalls auf dem Weg zur Arbeit. Und Cross sagte ihm dann, ja, komm und schau dir das an, da liegt eine Frau auf dem Bürgersteig. Und die beiden sind dann zu der Frau hin und es handelte sich um Polly, wie sich dann später herausstellte. Das wussten die beiden natürlich nicht, die kannten sie ja nicht. Und haben so ein bisschen gefühlt und sagten, ja, wir sind nicht sicher, ob sie noch lebt. Und wenn dann nur ganz, also ich glaube, sie atmet, sagte Robert Paul, aber wenn dann nur ganz schwach. Und die Hände waren kalt, aber das Gesicht und die Brust war noch warm. Also sie waren sich nicht ganz sicher, ob die Frau lebte oder nicht. Und
nicht verstümmelt oder es war nicht eindeutig.
Es war stockdunkel, das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Es war stockdunkel und was haben die beiden sich gedacht? Na gut, wir wissen nicht genau, was los ist. Wir ziehen die Röcke der Frau runter und sagen dem nächsten Polizeibeamten, den wir treffen, Bescheid. Und dann
soll der mal gucken und dann haben wir nichts mehr damit zu tun.
Genau, sind sie einfach weitergegangen, weil sie ja auch nicht zu spät zur Arbeit kommen
wollen. Ja, es ist ja auch damals hat man auch etwas anders darauf reagiert, wie man heute reagieren würde.
Ja, und vor allem war es nichts Ungewöhnliches, jemanden schlafend in so einer Hofeinfahrt oder sowas zu sehen. Ja. Das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Und man fragte auch nicht unbedingt direkt, ist alles in Ordnung oder brauchen Sie Hilfe? Also genau.
Die Männer haben dann aber einem Polizisten, den sie getroffen haben, Bescheid gesagt.
Genau.
Das war ja da auch damals Streife war das die normale Polizeiarbeit, weil man trifft ja morgens keinen Polizisten in,
das stimmt,
in Köln, ja, oder so. Ne?
Nee, ja, heute nicht mehr. Nee. Das stimmt. Ja, genau. Streife ging, gehörte zur Polizeiarbeit. Und es gab, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber es gab jede Straße wurde alle 15 Minuten von einem Polizisten abgelaufen. Also die hatten so ihre Rundgänge,
ja,
die fest.
Das war das fest die einzige Sicherheit, die es gab. Ne?
Richtig,
es gab, genau, keine Alarme und es gab keine Telegrafen oder sonst was.
Genau.
Ja.
Das war auch so, dass die dann, also oft wird das ja auch so dargestellt, dass die da irgendwie mit ihren Pfeifen dann sich gegenseitig Bescheid gegeben haben, wenn was passiert ist. Aber es hatten noch nicht mal alle Polizisten Pfeifen. Also die haben sich, ja, es war jetzt in dem Fall zum Beispiel auch so, dass nachdem die beiden Männer weggegangen waren, hat halt der Polizist, der als nächste Streife in der Straße lief, ein paar Minuten später, der hat dann die Frau gefunden, bevor die einem anderen Polizisten Bescheid geben konnten. Und er hat mit seiner Laterne dem nächsten Polizisten am anderen Ende der Straße, der da gerade Streife lief, quasi Signale gegeben. Und so haben die sich gegenseitig verständigt. Und das war halt dann auch ein sehr langwieriger Prozess. Ja. Oder hat halt ein langer Prozess, bis da überhaupt dann auch höherrangige Ermittler dann irgendwie erschienen und informiert wurden und sowas.
Was hatte so ein Polizist an Ausrüstung bei sich, der nachts auf Streife ging? Auch kein toller Job.
Nee, garantiert kein toller Job. Ja, im besten Fall eine Trillerpfeife. Und die hatten so Truncheons, so wie so Knüppel, weißt du? Aber die hatten jetzt sonst keine Waffen oder nichts. Und es gibt genug, ja, also gerade in der Gegend genug Geschichten, wo irgendwie den Leuten war das relativ egal, wenn da ein Polizist gesagt hat, ey, halt, stopp, stehen bleiben oder was weiß ich, oder weil die eigentlich überhaupt keine Handhabe hatten, um irgendwie gegen, ich sag mal, normalen Straßengangster aus dem East End da irgendwie was ausrichten zu können. Und mehr als genug wurden Polizisten oder öfter, mehr als häufig wurden Polizisten zusammengeschlagen oder mussten alleine zwei, drei Leute verhaften, was mit dem Equipment oder unter den Umständen natürlich dann nicht ganz einfach war. Also da wollte man sicherlich nicht mittauschen. Es war ja immer das Bestreben, dass man halt aufsteigt in der Hierarchie und dann irgendwann von der Straße wegkommt. Und aber bis dahin, das war, glaube ich, war kein Spaß, alleine da nachts auf Patrouille zu sein. Oder auch tagsüber. Und es gab halt auch Straßen, wo die sich nicht alleine durchgetraut haben. Also wo die nur gesagt haben, ich gehe nur, mindestens gehen wir zu zweiter durch, aber alleine geh ich da überhaupt nicht rein, das traue ich mich nicht.
Und als dann die Polizei bei ihr war, bei Polly, und haben festgestellt, dass sie tot ist und auch nicht einfach nur tot, sondern auch verstümmelt. Wie ging es dann weiter? Das war ja trotz dieser dunklen Gegend, wo viel Kriminalität passiert war, kein Fall wie jeder andere. Das war doch wohl direkt klar, oder?
Ja, es war so, die beiden Männer, die sie gefunden haben, Charles Cross und Robert Paul, die haben nicht gesehen, dass ihre Kehle durchtrennt war. So dunkel war es da. Ja. Das hat dann tatsächlich erst der Polizist, der mit seiner Laterne vorbeikam, dann festgestellt. Und dass sie verstümmelt war, das hat man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen. Als sie gefunden wurde, waren ihre Röcke bis zur Taille hochgezogen, aber die beiden Männer haben das quasi aus Respekt erstmal wieder geändert und haben die Röcke wieder runtergezogen. Und als sie dann in die Leichenhalle gebracht wurde und dort dann später ein ranghöherer Polizeibeamter die Beschreibung aufgenommen hat, da erst hat man festgestellt, dass in ihrem Unterleib so gezackte Einschnitte waren und verschiedene Stichwunden. Und das deutet so auf die ersten Verstümmelungen hin, die der Mörder dann an den anderen ja in viel drastischerer Weise vorgenommen hat.
Und die Todesursache, wurde die dann da auch festgestellt? Durch Erwürgen?
Genau. beziehungsweise durch Trennen der Halsschlagader.
Ah, okay.
Also es war so, man geht davon aus, dass die, man weiß es ja nicht hundertprozentig, aber die vermutliche Methode war, dass der Täter die Opfer, also die Frauen erst erwürgt hat, also oder gewürgt hat, bis sie besinnungslos waren, bis sie ohnmächtig waren, damit sie sich nicht wehren konnten. Und dann hat er ihnen die Kehle durchgeschnitten, damit sie auch ganz sicher tot waren. Und dann hat er sie erst verstümmelt. Also er hat sie nicht verstümmelt, während sie noch am Leben waren. Das wäre aber auch gar nicht in seinem Interesse gewesen, weil hätten die ja rumgeschrien, sich gewehrt etc. Er wollte sie relativ schnell und effizient ermorden, töten, um dann quasi zu der eigentlichen, zu seinem eigentlichen, ja was auch immer, Trieb überzugehen und ja sie zu verstümmeln, dann in späteren Fällen auch auszuweiden. Und das war so sein Modus operandi.
Und wie war dann die Ermittlung? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann hieß, okay, wir haben hier eine tote Prostituierte. Ist vielleicht in Anführungszeichen nichts Besonderes. Weil Gewalt gab es ja da öfters. Oder wurde dann auch schon direkt, ich sag mal, der ganze Polizeiapparat tätig?
Also ja, an der Stelle schon. Da muss man halt auch auf die vorherigen Morde an Frauen gucken, weil halt im April und auch im August jeweils eine Frau im East End relativ brutal angegriffen bzw. ermordet worden war. Mhm. Und da war man von Seiten der Polizei aus schon so ein bisschen, ich sag mal, sensibilisiert, weil die auch davon ausgingen zu der Zeit, dass eine gewalttätige Bande Frauen angegriffen hat. Mhm. Und das war erstmal der erste Gedanke oder die erste Spur, die verfolgt haben. Hier ist eine Bande, die vielleicht Erpressungsgelder oder sowas erpressen will und wenn sie die nicht bekommen, dann schlagen sie Frauen zusammen oder tun ihnen noch was Schlimmeres an. Ja. Und deswegen war es schon so, als dann Polly Nichols ermordet wurde und auch das Ausmaß dieser Verletzungen gesehen wurde, die, wie du sagtest, ja durchaus oder definitiv was Neues und Ungewohntes waren und nichts, was man bisher kannte. Da wurden dann Ermittler von Scotland Yard ins East End geschickt zur Unterstützung der Age Division vor Ort. Also die Age Division vor Ort, das war Inspektor Edmund Reed. Vielleicht kennt jemand die TV-Serie Ripper Street, gab es vor ein paar Jahren. Da ist Inspektor Reed die Hauptrolle. Und der wurde unterstützt von drei Scotland Yard Ermittlern. Und der bekannteste ist Inspektor Frederick Eberline. Und Eberline ist, wir auch eben hatten in From Hell, ist
Johnny Depp,
ja, genau. Ja. Und Inspektor Eberline ist so der bekannteste Ermittler, wenn man sich ein bisschen mit dem Fall auseinandersetzt, der oft als Antagonist oder als Protagonist zum Ripper, als Gegenpol aufgestellt wird.
Man kann schon sagen, das war, die haben ihre besten Leute auf den Fall angesetzt. Könnte man das so sagen?
Ja, vor allen Dingen Inspektor Eberline war zwar inzwischen nach Scotland Yard versetzt worden, hatte aber vorher viele Jahre im East End gearbeitet und war dort bekannt, auch respektiert und kannte vor allen Dingen selber die Gegend wie seine Westentasche und auch die Menschen. Und deswegen hat man ihn für die Ermittlungen in dieser Mordserie dorthin zurückgeschickt, weil man sich davon den größten Erfolg versprochen hat.
Ja, also da hat man schon zu dem Zeitpunkt gedacht, aha, es könnte diese Bande sein. Und wir hatten vor ein paar Monaten zwei tote Frauen und jetzt schon wieder eine. Okay, das ist ein bisschen anders, aber vielleicht gibt es da irgendeine Verbindung. Und war ab dem Zeitpunkt dann auch schon die Presse da stark interessiert an dem Fall oder hat das noch ein bisschen gedauert?
Das fing da gerade an, eben weil es halt auch die vorherigen Morde gab und das halt dann doch nicht so alltäglich war, diese Art von Morden und auch diese Art von Gewalt, dass sich die Presse auch darauf ja dann gestürzt hat. Wirklich eskaliert, sage ich mal, ist es tatsächlich erst nach dem zweiten kanonischen Mord, nachdem an Annie Chapman, das war dann eine Woche später, am 8. September.
Eine Woche erst danach, ne?
Eine Woche später gab es dann den nächsten. Und da war es dann natürlich so, weil so kurze Zeit auch nur vergangen war und die Ermittlungen im Fall von Polly ja quasi gerade erst anliefen, wenn man so möchte. Da wurde schon die nächste tote Frau noch schlimmer zugerichtet gefunden. Da
und auch im direkten Umfeld von der, vom ersten Tatort, oder?
Ja, so 10 Minuten entfernt zu Fuß quasi. Ja. Also es gibt so ein geografisches, also wenn man sich eine Karte anguckt, dann gibt es eigentlich eine geografische Mitte und das ist die Commercial Street, die gibt es auch heute noch. Und auf der Commercial Street gibt es die Christchurch. Das ist eine sehr eindrucksvolle Kirche, die gab es auch damals schon. Da kann ich immer sagen, wenn man da steht, wenn ihr euch jetzt den Kirchturm hier anguckt, den haben schon die Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden, täglich eigentlich gesehen und wahrscheinlich auch der Mörder selbst. Und direkt daneben ist das Ten Bells Pub. Und das gab es auch damals schon und das heißt auch, dass die Frauen auch da getrunken haben, vielleicht auch der Mörder selber. Und das ist so das geografische Zentrum. Also man kann, wenn man sich das auf der Karte anguckt, sind die Tatorte eigentlich fast alle nach Osten, Westen, Norden, Süden gleich weit von dort entfernt. Und was natürlich dann auch für so Profiler, die sich mit sowas auseinandersetzen, dann immer so ein bisschen dieses ist, ja, also der Täter muss irgendwo da in der Mitte wahrscheinlich gewohnt haben, weil das würde so ein bisschen dem Profil entsprechen, was man dann erstellt.
Ja. War das denn so, wenn man nicht aus dieser Ecke kommt, ist es dann auch ziemlich schwer gewesen, sich da zurechtzufinden?
Mit Sicherheit. Das war ja ein unheimliches Gewirr von kleinen Gässchen und Durchgängen und Hinterhöfen. Teilweise konnte man weiter, teilweise waren es auch Sackgassen. Dazu kam, dass es ja auch nicht immer gut beleuchtet war. Also das ist so eine zweischneidige Sache. Einerseits musste man sich natürlich auskennen, um verschwinden zu können. Auf der anderen Seite waren so viele Menschen unterwegs, dass auch das wiederum eine gewisse Tarnung geboten hat, weil einfach in diesen Menschenmassen man vielleicht nicht so aufgefallen ist und vor allen Dingen man auch nicht gegenseitig aufeinander geachtet hat.
Ja.
Und dazu kam, dass es im East End sehr viele Schlachtbetriebe gab. Das heißt, die Leute waren daran gewöhnt, dass Menschen mit blutverschmierter Kleidung rumliefen, die dort gearbeitet haben. Und auch das führt natürlich dann dazu, dass man so ein bisschen abstumpft, wenn man das sieht. Ne?
Also da wurden die Tätigkeiten und Jobs erledigt, die man sonst nicht wollte.
So ist es, ja. Auf jeden Fall.
Und nachdem dann das zweite Mordopfer gefunden war, und ihr habt es ja auch schon gesagt, sie wurden deutlich grausamer noch zugerichtet.
Richtig. Annie Chapman, wie gesagt, eine Woche später, am 8. September, im Hinterhof der Hanbury Street 29. Sie wurde um 5:30 Uhr morgens vor dem Haus gesehen von Mrs. Elizabeth Long. Elizabeth Long war auf dem Weg zum Spitalfields Market, den gibt es immer noch, und sie sah Annie Chapman mit einem Mann vor dem Haus stehen und hörte auch, wie der Mann sagte, will you, also auf Englisch, ne, will you, so sinngemäß wirst du, und Annie sagte ja. Und kurz darauf, Viertelstunde später, halbe Stunde später, die Zeit ist nicht ganz klar, da wurde Annie dann in dem Hinterhof ermordet aufgefunden, mit durchtrennter Kehle. Sie war aufgeschnitten, der Bauch war aufgeschnitten, Dünndarm rausgezogen und über ihre rechte Schulter gelegt worden. Und Teile des Bauches lagen blutgetränkt über ihrer linken Schulter. Und ihre Gebärmutter war entfernt worden, oder nicht? Das war bei Catherine Eddowes. Ich bin relativ sicher, dass bei Annie Chapman auch was entfernt worden war. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen.
Vielleicht die Leber, weil das war ja auch auf jeden Fall.
Das war
die Niere, die du meinst.
Ach, das gab später, genau. Die Niere wurde bei Catherine Eddowes.
Aber das waren auch typische Merkmale für Rippermorde, dass Organe entnommen wurden.
Ja, das, auf jeden Fall.
Ja, heute sagen, das ist eindeutig psychopathisch. Also nicht nur ein Mord aus irgendeinem Grund, sondern dann auch noch diese Verstümmelung und Entfernung von Organen. Das ist ja dann schon sehr kaltblütig und psychopathisch, als würde er da eine Trophäe mitnehmen wollen oder so.
Genau so. Also das hat ja irgendwie auch was sexuell Konnotiertes, was auch immer.
Ja, die Gebärmutter.
Perverse Art, ja. Auch so, das...
Die also allein zu finden in einer dunklen Gasse inmitten von Blut,
Das ist es nämlich, ne? Und weil halt, deswegen, es wurde bei Annie Chapman die Gebärmutter entfernt, weil daraufhin in der Untersuchung der Polizeiarzt das erste Mal quasi die Vermutung geäußert hat, der Täter habe anatomische Kenntnisse, weil so sinngemäß so schnell und so effizient und unter den Umständen kann man das Organ eigentlich gar nicht finden und entfernen. Und auf dessen Aussage ist quasi so ein bisschen dieses heutige Bild dann entstanden von dem noblen Arzt aus dem West End, der ins East End fährt, um Frauen zu ermorden und Gebärmütter oder andere Organe als Trophäen mitzunehmen.
Gab es nicht dann auch unter den Ermittlern so die Meinung, das kann keiner sein, der gebildet und aus einer höheren Schicht ist, die sind zu sowas überhaupt nicht fähig?
Ja, das nicht unbedingt, was es auf jeden Fall gab, war, dass direkt gesagt wurde, also das kann kein Engländer gemacht haben.
Ach,
das definitiv natürlich nicht, nein, das kann kein Engländer gemacht haben. Das muss einer der Einwanderer wahrscheinlich natürlich einer der jüdischen Einwanderer aus Osteuropa gewesen sein. Also das muss man auch sagen, dass die Gegend war, da gab es sehr viele, die größte Bevölkerungsgruppe im East End waren eingewanderte Juden, die waren vor Pogromen aus Osteuropa geflohen und es gab Straßenzüge, in denen überhaupt kein Englisch gesprochen wurde, wo ja nur Jüdisch gesprochen wurde, Jiddisch. Viele von denen konnten auch überhaupt kein Englisch. Und die Bevölkerung im East End und überhaupt in England war sich relativ schnell klar, also nein, das kann überhaupt kein Engländer machen, das kann nur einer von denen gewesen sein. Und deswegen war auch der erste Name, bevor dieser Name Jack the Ripper quasi aufkam, unter dem der Täter bekannt wurde, war Leather Apron, also Lederschürze.
Okay.
Weil es hieß, dass die Polizei hat dann Befragungen unter Prostituierten durchgeführt. Gibt es jemanden, vor dem ihr Angst habt, so ungefähr, merkwürdige Kunden, Männer? Und die sagten, es gibt einen Typen, vor dem wir Angst haben, das ist ein jüdischer Schuhmacher und der heißt, wir kennen aber nur den Spitznamen, der heißt Leather Apron, Lederschürze.
Mhm.
Und das, als Annie Chapman dann ermordet wurde, in diesem Hinterhof fand die Polizei eine Lederschürze. Die war nur von einem der Bewohner zum Trocknen dahingelegt worden. Aber natürlich hat die Presse darüber berichtet. Und danach ging der Name dann durch die Decke. Leather Apron wurde zum Schreckgespenst des East Ends. Juden wurden auf offener Straße vom Mob, vom Pöbel angegriffen und attackiert, weil sie meinten, jeder, der jetzt irgendwie besonders jüdisch aussah, muss Leather Apron sein. Und der Mann, der, also die echte Person Leather Apron, das war ein sogenannter, also das war John Pizer, das war ein jüdischer Schuhmacher. Als der dann in der Zeitung davon las, von diesen, Leather Apron muss der Whitechapel-Mörder sein und so weiter, da hat er sich erstmal bei Verwandten versteckt, weil er einfach auch Angst hatte, nicht nur von der Polizei.
Ja, Selbstjustiz hat er befürchtet, ne? Ja.
Genau, sondern dass er vom Mob gelyncht wird.
Ja.
Er wurde dann von der Polizei tatsächlich auch gefunden und konnte für die beiden Mordnächte Alibis vorlegen. Also er war es definitiv nicht. Aber er hatte natürlich erstmal Angst um sein Leben und hat sich nicht gestellt, sondern ist hat sich dann versteckt. Und der noch kurz vielleicht, der Name Jack the Ripper ist wirklich erst nach 4 von 5 Morden ist der quasi erst dann aufgetaucht. Aber da kommen wir ja vielleicht
dann. Hat sich auch die Presse dann ausgedacht, quasi den Namen. Oder? Um das vorwegzunehmen?
Ja, Jack the Ripper, also es gab diesen Brief. Es gab den Dear Boss Brief und der Dear Boss Brief wurde an die Central News Agency geschickt und die Central News Agency hat den dann an die Polizei weitergeleitet und das der Wortlaut ist so ungefähr, warte, ich kann es ja mal eben kurz nachgucken, das ist Lieber Boss, ständig höre ich, dass die Polizei mich geschnappt hätte, aber noch wird sie mich nicht erwischen. Ich lache, wenn sie sich für so schlau halten und darüber reden, sie wären auf der richtigen Spur. Bei dem Witz mit Leather Apron habe ich einen Lachanfall gekriegt. Ich bin hinter Huren her und ich werde nicht aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Und unterzeichnet wurde der Brief dann mit hochachtungsvoll Jack the Ripper. Und dieser Brief wurde an die Polizei übermittelt von der Central News Agency. Und die Polizei hat erstmal gesagt, nee, das ist Quatsch, der ist nicht vom Täter, das ist kein Bekennerschreiben. Und als es dann quasi Mord 3 und 4 gab, nachdem es diese Morde gab, wurde dieser Brief veröffentlicht in der Presse und von der Polizei in der Hoffnung, dass vielleicht jemand einen Hinweis geben könnte, wer den geschrieben hätte. So, und das wurde dann natürlich zum Selbstläufer. Also dieser Name, das war natürlich marketingtechnisch
hat die Presse gerne aufgenommen, ja.
Ja, und wie? Also Jack the Ripper, das ist ja was für ein Name, ja.
Hätte sich die Presse nicht besser selber ausdenken können.
Richtig, es wird halt sehr stark vermutet, dass ein Journalist namens Tom Bulling sich diesen Namen ausgedacht hat und diesen Brief geschrieben hat und dann an die Central News Agency geschickt hat, weil er genau wusste, was passieren wird, dass die Zeitungen dadurch hohe Auflagen bekommen, Rekordauflagen. Und es gab dann auch die Saucy Jackie Postkarte, die zur gleichen Zeit verschickt wurde. Was aber dann halt geschah, ist, nachdem diese Briefe veröffentlicht wurden, gab es aus der ganzen Bevölkerung, also aus der ganzen viktorianischen Gesellschaft, Bekennerschreiben, also die halt mit Jack the Ripper unterzeichnet wurden. Die Polizei wurde überflutet von Bekennerschreiben, weil diese stolze viktorianische Gesellschaft, prüde viktorianische Gesellschaft irgendwie auf perverse Art und Weise Teil dieser Schreckensgeschichte werden wollte, aber natürlich anonym. Also das hat jeder quasi heimlich zu Hause gemacht, aber aus allen Gesellschaftsschichten.
Das war ein riesiges Medienereignis, ein Massenphänomen dann auch zu der Zeit.
Absolut,
also ja. Jeder hat darüber gesprochen und jeder hat die Zeitungen gelesen, wo was Neues darüber stand. Aber wir sind ja jetzt noch beim zweiten Mord und der Mann mit der Lederschürze, es liefen wahrscheinlich hunderte Männer mit Lederschürzen durch diese Viertel, die zur Arbeit oder von der Arbeit oder zu Hause irgendwas gemacht haben rum. Aber du hast ja schon gesagt, es wurden dann Mutmaßungen angestellt. Das kann kein Engländer sein, das waren bestimmt eingewanderte Juden, auch ein leicht die zu beschuldigen. Und es gab ja dann aber auch noch, ich weiß nur nicht, das wisst ihr besser, eine Schmiererei, nee, Schmiererei ist falsch, eine Graffiti oder wie wurde das genannt? Genau. Bei welchem Mord war das und was wie schätzt ihr dieses Graffiti ein als Indiz oder so?
Also das Graffiti, das sogenannte Goulston Street Graffito oder Graffiti, also das ist eigentlich so der Höhepunkt dieses Herbst des Schreckens, wie er ja betitelt wird, gewesen. Und zwar war das die Nacht des Doppelmordes. Ah. Also in der Nacht vom 30. auf
das
den 31.
Double Event. Ne?
Genau, da gab es das Double Event. Zwei Morde in einer Nacht, in einem Abstand von einer Dreiviertelstunde. Genau, das waren, wenn man so jetzt will, Opfer 3 und 4. Also nach Polly Nichols gab es Annie Chapman, da war eine Woche zwischen. Und dann, Annie Chapman war am 8. September und dann kamen die nächsten Morde erst am 30. September, aber da dann halt gleich zwei. Und der erste war der Mord an Elizabeth Stride um 1 Uhr im Duffield's Yard. Das ist auch so ein kleiner Hof gewesen in der Burner Street, die heißt heute Henriques Street oder Henriques Street, wird unterschiedlich ausgesprochen. Und Elizabeth Stride wurde nicht verstümmelt. Ihr wurde nur die Kehle durchgeschnitten, was manche zu der Annahme verleitet, dass sie kein kanonisches Opfer war. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der Täter gestört wurde. Man weiß auch den Ablauf dieser Nacht und sehr minutiös eigentlich, was in dieser Straße passiert ist. Und dann halt in die City of London geflohen ist oder gelaufen ist zum Mitre Square. Das ist ungefähr 10, 15 Minuten zu Fuß. Und da dann das zweite Opfer in dieser Nacht getroffen hat, Catherine Eddowes. Und die wurde dann auf dem Mitre Square ermordet und ganz brutal schlimmer zugerichtet als Annie Chapman vorher.
Vielleicht auch, weil er beim ersten Mal gestört wurde.
Das ist die Vermutung, genau, das ist die Vermutung. Also es gab Einschnitte im Gesicht, die Nasenspitze war abgeschnitten, sie war aufgeschnitten worden, Körperteile, Organe waren ihr entnommen worden, ein Teil ihrer Niere war entnommen worden. Das war um 1.45 Uhr, dass sie ermordet wurde oder gefunden wurde, aber sie muss in 10 Minuten davor muss der Mord stattgefunden haben, in einem Zeitraum von 10 Minuten davor. Und später in dieser Nacht wurde ein paar Straßen weiter östlich, um 2.55 Uhr dann, also ein bisschen mehr als eine Stunde später, wurde dieses Graffito entdeckt in einem Hauseingang. Und die allgemeine Vermutung ist, dass der Ripper vom Mitre Square geflohen ist, wieder zurück ins East End, also Richtung Osten, die Straßen Richtung Osten. Und in diesem Hauseingang wurde ein Stück von Catherine Eddowes Schürze gefunden, das blutbeschmiert war. Ja. So, man geht davon aus, dass der Täter sich da in diesen Hauseingang zurückgezogen hat, weil er unbeleuchtet war, sein Messer vielleicht abgewischt hat, seine Hände und das Stück Schürze hat fallen lassen. So, und in diesem Hauseingang wurde halt dieses Graffiti gefunden. Und das Graffiti, da stand, also man weiß den genauen Wortlaut gar nicht, weil verschiedene Polizisten Verschiedenes aufgeschrieben haben.
Also das war schon ein Satz, der da hingeschrieben wurde. So mit Kreide oder Farbe oder?
Genau, eine Kreidenachricht. Ja. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Oder je nachdem, manche haben auch gesagt, dass da stand, the Jews are not the men that will be blamed for nothing. Oder the Jews are the men who will not be blamed for nothing. Also sinngemäß, ja, wie sagt man das auf Deutsch?
Eine Schuldzuweisung. Ne?
Ja, genau, ja, ja, genau. Ja. So, und weil diese Schürze darunter, das Stück Schürze darunter gefunden wurde, und weil Catherine Eddowes in der City of London ermordet wurde, während die anderen Morde im East End stattgefunden haben, das heißt zwei Polizeieinheiten, ich sprach eben von den verschiedenen Polizeieinheiten, die für verschiedene Gegenden zuständig waren. Die H Division war schon seit der ganzen Zeit mit drin und plötzlich war die City Police der City of London auch mit involviert. Ja. Und diese zwei Vertreter dieser beiden Polizeieinheiten standen dann vor diesem Hauseingang und guckten sich die Kreidenachricht an und diskutierten darüber. Erstens gehört die, also stand das schon vorher da, weil es viele antisemitische Graffitis in der Gegend gab. Und das ist jetzt Zufall quasi, dass der Täter hier das Stück Schürze hat fallen lassen oder hat der Täter das geschrieben? Und die haben darüber diskutiert, was machen wir jetzt damit, was machen wir jetzt damit. Die City hat gesagt, das ist ein Beweismittel, das muss hier stehen bleiben. Und die H Division von der Metropolitan Police, die haben gesagt, nein, das können wir hier nicht stehen lassen, wenn es hell wird und hier kommen, der Goulston Street war das und da war es der Petticoat Lane Market, den gibt es auch heute noch, wo ganz viele nicht-jüdische Leute hinkamen, die von jüdischen Händlern gekauft haben an den Marktständen. Deswegen hat die H-Division gesagt, wir können das hier nicht stehen lassen, wenn das hier...
Die Stimmung ist sowieso schon sehr...
Ja, und dann, wenn dann rauskommt, dass zwei Frauen in dieser Nacht ermordet wurden, dann haben wir hier... dann steht das East End Kopf. Ja. Und das endete erst dann damit, dass Sir Charles Warren, also der Polizeipräsident, selbst vor Ort eintraf um 5 Uhr morgens und anordnete, dass die Nachricht weggewischt wird. Und sie konnten halt kein Foto machen, weil sie hätten warten müssen, bis es hell war. Wir sind ja nur in den Anfängen der Fotografie und der Polizeiarbeit. Und dementsprechend weiß man auch nicht den genauen Wortlaut dieser Nachricht, weil halt verschiedene Beamte verschiedene Varianten dieser Nachricht aufgeschrieben haben und man nicht den genauen Wortlaut weiß. Ob es eine Nachricht des Rippers war, das weiß man ja bis heute nicht. Vielleicht war es auch wirklich Zufall, vielleicht hat er auch die Nachricht gesehen und sich gedacht, ach ja, was für ein, ein Zufall, Stück Schürze ab. So,
wäre natürlich gut gewesen, wenn man die möglicherweise die Handschrift des Mörders hätte fotografieren können, weil bei diesen ganzen Briefen ist es nicht auch so, dass es da einen Brief gibt, der eindeutig dem Ripper zuzuordnen ist? Dieser From Hell Brief?
Die Handschriften sind identisch, aber trotzdem weiß man nicht, wo es herkommt. Wenn es also der Reporter war, der das möglicherweise selbst geschrieben hat, dann ist auch dieser Brief ihm zuzuordnen. Also tatsächlich kann man es nicht mit dem Täter selber in Verbindung bringen. Es gibt identische Handschriften, ja, das stimmt, aber eine Spur zum Täter ist damit noch nicht gegeben.
Also der From Hell Brief, es gibt diese drei Briefe, wie eben gesagt, den Dear Boss Brief, der
mit Jack. Aber es gab dann auch viel mehr Briefe.
Richtig, aber es gibt drei Briefe, die
interessant sind.
Ne? Genau, dass sie vom Täter kommen. Ja. Das ist der Dear Boss Brief und die Saucy Jackie Postkarte, wo Doro gerade sagte, da gibt es dieselbe Handschrift, wahrscheinlich von dem Journalisten. Mhm. Und dann gab es den From Hell Brief. Und der From Hell Brief hat eine andere, also der hat eine andere Handschrift und auch, ich sag mal, eine andere Ausdrucksweise, andere Formulierungen. Ja. Und der wurde auch nicht an die Polizei geschickt. Der wurde
auch an Zeitung?
Nee, der wurde an George Lusk geschickt. Und George Lusk war ein Bauunternehmer aus dem East End, der eine Bürgerwehr gegründet hatte, um die Polizei zu unterstützen. Der wird auch öfter mal in Filmen dargestellt oder diese Bürgerwehr in verschiedenen Filmen und manchmal auch so ein bisschen als, die nehmen jetzt das Recht in die eigene Hand und hören nicht auf die Polizei. Das war aber nicht so. Die haben die Polizei echt gut unterstützt und wurden dadurch quasi für die anderen Kriminellen im East End, unabhängig vom Whitechapel-Mörder, wurden die eine Gefahr. Und dementsprechend hatte Mr. Lusk öfter mal mit merkwürdigen Gestalten zu tun, die bei ihm vor der Haustür standen oder ihn im Pub angesprochen haben oder die ihm irgendwie merkwürdig auffielen. Und er hatte damit so ein bisschen dann zu tun, weil er als Vorsitzender dieser Bürgerwehr halt auch in der Zeitung immer zitiert wurde und seine Adresse da stand und so weiter. Wenn es Hinweise gibt, bitte hierhin was schicken. Und der hat diesen From Hell-Brief bekommen. Und bei dem From Hell-Brief war halt eine halbe Niere dabei. Und er hat erstmal gedacht, ja, das ist jetzt eine Spinnerei von irgendeinem der Bekloppten, die mich hier jetzt gefühlt jeden Tag bedrängen. Und dann haben aber Mitglieder seiner Bürgerwehr gesagt, wir bringen mal diese Niere zu einem Arzt, um die mal untersuchen zu lassen, weil wenn das eine menschliche Niere ist oder Teil einer menschlichen Niere, dann ist das ja vielleicht wirklich von Catherine Eddowes und für die Polizei, für die Ermittlung hilfreich. Und dann haben die das gemacht und der Arzt, der die Niere untersucht hat, Dr. Openshaw vom Royal London Hospital, der hat dann auch bestätigt, es handelt sich um eine menschliche Niere und hat die dann an die City Police übergeben. Und man weiß aber bis heute nicht, ob es sich um den Teil der Niere von Catherine Eddowes handelt oder nicht, weil sie längst begraben worden war, als dieser Brief, als dieses Paket verschickt wurde. Man konnte das also quasi nicht abgleichen, wenn man so möchte.
Und, aber man wusste, dass es eine menschliche Niere ist und was ja schon schwierig sonst zu besorgen wäre. Warum sollte das jemand diesen enormen Aufwand betreiben, zum Beispiel Krankenhausabfälle zu durchsuchen oder sonst was. Das liegt es ja dann schon nahe, dass der Ripper wirklich die Niere aufbewahrt hat, um sie dann später oder ein Stück davon dann zu verschicken.
Ja, man hat dann auch sich wieder darauf gestürzt und gesagt, also wenn es jemand mit anatomischen Kenntnissen war, dann müssen wir jetzt mal verhaltensauffällige Medizinstudenten ins Visier nehmen. Und da ist man dann auch einigen auf die Spur gekommen, die aber für die Tatnächte dann auch ein Alibi hatten, weil sie teilweise inzwischen so verhaltensauffällig waren, dass sie in der Psychiatrie einsaßen. Okay. Und diese Spur lief dann letztendlich auch ins Leere. Das war dann etwas, was man eine Zeit lang verfolgt hat, was natürlich auch wieder Ermittlungsbeamte von anderen Spuren möglicherweise abgezogen hat. Aber auch dabei ist letztendlich nichts rausgekommen.
Würdet ihr denn sagen, so von eurem Gefühl, man will das ja dann auch manchmal glauben, dass der From Hell Letter dann authentisch ist von ihm?
Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da muss man aber auch ein bisschen die Vorgeschichte dazu kennen. Also es gibt die Vorgeschichte, der Absender an Mr. Lusks Adresse gekommen ist. Aber die will ich jetzt gar nicht im Detail erzählen. Die Leute sollen ja auch unser Buch noch kaufen und vielleicht die Geschichte selbst nachlesen. Aber deswegen, ich glaube nicht, dass die vom Täter kamen, sondern von jemand anderem.
Weil es einfach auch so viele Trittbrettfahrer gab. Ne?
Richtig.
Ja. Genau, also ich glaube es auch nicht. Und wenn man mal davon ausgeht, dass der Täter ja einen gewissen Modus operandi hatte, nachdem er gearbeitet hat, gearbeitet ist auch ein furchtbares Wort in dem Zusammenhang, aber also dann hätte es für mich auch nicht da reingepasst, dass plötzlich mal so ein Brief auftaucht, so zwischendurch, aber zu den anderen Fällen hätte er sich nicht geäußert. Also ich möchte diese These auch nicht unterstützen, dass der Täter das geschrieben hat.
Und warum nennt sich diese Postkarte denn Saucy Jackie? Wieso wurde die so genannt?
Weil er die damit unterschrieben hatte. Also es war der gleiche Absender.
Okay.
Genau, und das war diesmal eine Postkarte. Ja. Der genaue Wortlaut war, das kann ich mal eben gucken, also sie war auch unterschrieben mit Jack the Ripper, aber da stand drin, es war kein Scherz, lieber alter Boss, als ich Ihnen den Hinweis gab, dass Sie morgen von Saucy Jackies Werk hören werden. Hm. Und diese Postkarte war eigentlich der Auslöser dafür, dass der erste Brief, der Dear Boss Brief, veröffentlicht wurde, weil die zusammenpassten und da Sachen drin standen, die so gesehen der Täter hätte wissen können, weil dann dieser Doppelmord stattgefunden hat. Also die wurden vor dem Doppelmord geschrieben, aber erst danach veröffentlicht, weil die Polizei dachte, naja, da stehen Sachen drin oder Ideen, die quasi ja, durchaus vom Täter hätten sein können, der dann in dieser Nacht zwei Frauen ermordet hat. Aber auch da will ich jetzt nicht zu viel sagen. Die Leute sollen ja vielleicht nochmal in unser Buch dann.
Ja, das werde ich am Ende auch nochmal empfehlen. Ja. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und ja. werde auch den in die Shownotes das da reinschreiben. Wenn man da Interesse hat, kann man da dann direkt auf den Amazon-Link oder gibt es noch einen anderen Link, der vielleicht besser wäre?
Ich schick dir mal ein, zwei Links nachher.
Okay. Packen genau, wir dann in die Shownotes rein. Aber der fünfte Mord, das hat ja dann auch nicht mehr lange gedauert, bis der fünfte Mord, der war etwas anders als die Morde davor. Der Ort.
Ja, der fünfte Mord unterscheidet sich deshalb von den anderen, weil er in einem geschlossenen Raum stattgefunden hat. Und das, was der Täter da veranstaltet hat, was er da getan hat, das
übersteigt alles.
Ja, das kann man sich nicht vorstellen, das kann man nicht beschreiben. Das ging wahrscheinlich nur, weil er diesen geschützten Raum hatte und sich da, wenn man mal davon ausgeht, dass es sich um irgendeine Art von Trieb handelte, da konnte er sich austoben, so bitter wie das klingt. Ja. Und man konnte das Opfer eigentlich hinterher überhaupt nicht mehr erkennen.
Wer war das letzte Opfer?
Das letzte Opfer war Mary Kelly, eine im Vergleich zu den anderen junge Frau, sie war erst 25, sagte sie jedenfalls.
Ich sehe es gerade, Mary Jane Kelly, habt ihr hier genau. auch bebildert. Ja.
Ja, genau, bebildert. Da kann man sich auch vielleicht angucken, ja. auf einer Seite, was der Täter da gemacht hat. Ja. Wenn man es erkennt auf dem alten Bild, das trägt natürlich auch zu der Stimmung bei. Aber ja, ich wollte nicht dazwischen.
Also das Verbrechen fand in ihrem Wohnraum statt. Sie hatte einen kleinen Raum gemietet und in diesem Wohnraum hat sie offensichtlich den Täter mitgenommen. Sie war auch eine Prostituierte und sie ist in der Nacht mehrfach gesehen worden. Es ist auch gesehen worden, dass sie einen Mann mit in ihr Zimmer genommen hat. Und das muss man einfach nachlesen. In dieser Nacht gab es so unglaublich viele Menschen, die unterwegs waren und die gegenseitig jemanden gesehen haben, sich selbst gesehen haben, andere gesehen haben. Was es da alles an Sichtungen und Zeugenaussagen gab, das ist schon unglaublich. Trotzdem hat niemand mitbekommen, was tatsächlich passiert ist. Es ist erst am nächsten Tag aufgefallen, als ihr Vermieter jemanden geschickt hatte, der die Miete eintreiben sollte. Sie war mit der Miete im Rückstand und sie hat die Tür nicht geöffnet und dieser Mann war der Meinung, das hat sie extra nicht gemacht, weil sie halt wusste, dass er davor stand und da neben ihrer Tür eine Fensterscheibe zerbrochen war, vor der ein alter Mantel als Vorhang hing, hat dieser Mann da durchgegriffen und den Mantel zur Seite geschoben und dann hat er gesehen, wie dieses Zimmer aussah und alle diejenigen, die dann hinterher die Leiche von Mary Kelly gesehen haben und dieses Zimmer gesehen haben, haben übereinstimmend gesagt, also bis zu ihrem Lebensende konnten sie sich davon nicht mehr lösen. Das muss unglaublich gewesen sein.
Ja, das Foto ist auch entsetzlich, was man da von ihr sieht. Mhm.
Wie gesagt, dieses Foto, das wird uns ja wahrscheinlich kaum oder wird wahrscheinlich kaum dem gerecht, wie es in echt, sage ich mal, aussah.
Also Schwarz-Weiß-Foto beschönigt das auch noch. Oder,
ja, nicht so scharf.
Aber das Überraschende war ja dann, dass die Mordserie dann abrupt geendet hat.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass der Täter in dieser Nacht ja so seinen ganzen Rausch einmal durchleben konnte mit dem, was er da mit Mary Kelly gemacht hat und danach selber das Gefühl hatte, mehr geht nicht. Ja. Das ist vielleicht so schwer, das in Worte zu fassen, die dem gerecht werden, also die vor allen Dingen auch den Opfern gerecht werden. Möglich ist es, dass er selber an so einem Punkt war, wo er dann wusste, ja, das war's jetzt. Vielleicht war er auch dann endlich zufrieden. Mhm. Er hatte sich ja immer mehr gesteigert. Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht und das bleibt ja auch das Mysterium.
Man kann nur mutmaßen, warum er damit aufgehört hat oder
oder ob ihm was passiert ist.
Genau.
Vielleicht ist er selbst Opfer eines Verbrechens geworden in der Gegend, was ja auch passieren kann. Oder er wurde wegen etwas anderem weggesperrt. Vermutet wird auch, er habe Selbstmord begangen, weil er vielleicht dann, ich sag mal, im nüchternen Kopf, als er runtergekommen war, gedacht hat, also damit kann ich nicht leben, was ich jetzt hier gemacht habe. Das sind alles so Vermutungen. Es gibt natürlich auch die Vermutung, dass er weggesperrt wurde, weil die Polizei wusste, wer er war, aber die Identität nie an die Öffentlichkeit gegeben hat. Aber das, wie du sagst, das ist alles Spekulation.
Oder dass wegen einem anderen Verbrechen vielleicht verhaftet wurde.
Oder so, so. Die Frage ist halt, ob vielleicht irgendwie er auffällig geworden wäre oder ob man gemerkt hätte, wen sie da eigentlich gehabt hätten. Aber wenn man jetzt so ein bisschen spekulieren möchte, der Täter war ja relativ tiefkühl, wie soll man das sagen? Er war nicht irgendwie verrückt oder verhaltensauffällig. Er wusste sehr genau, was er tat und hat das sehr bedacht und durchdacht gemacht und hat sehr kühl reagiert. Der wird nicht nach außen hin irgendwie, vermute ich jetzt, merkwürdig oder verhaltensauffällig gewirkt haben. Also das ist meine Vermutung. Aber man weiß es natürlich.
Ja, weil sonst auch niemandem das... Es ist keinem ein bestimmter Mann aufgefallen, sondern es wurden zwar ein paar Leute gesehen, wie zum Beispiel beim, ich glaube, das war dann das, bei dem fünften Mordopfer, habt ihr ja gesagt, es wurde noch gesehen, wie sie mit jemandem gesprochen hat vorher, aber es konnte sich ja keiner so richtig dran erinnern, dass irgendwas auffällig gewesen wäre. Oder bei dem einen Mann, der beschrieben wurde, der dann noch gesagt hat, will you? War das, welcher Mordfall?
Das war der zweite,
ja. Genau. Da hat aber ja auch keiner gesagt, der war besonders laut, besonders aggressiv, besonders auffällig, sondern eher ganz normal, oder?
Die Beschreibungen orientieren sich auch mehr an äußerer Erscheinung, an Kleidung, Größe, hatte er einen Bart, hatte er keinen, trug er irgendwas bei sich. Da gibt es schon gewisse Übereinstimmungen, was Größe, Bartwuchs, Kleidung und so weiter angeht, aber trotzdem weiß man nie, um wen es sich da gehandelt hat.
Aber also es ist ja auch so, dass bis auf den ersten Fall, bis auf Polly, dass ja jede der Frauen quasi minutiös, wenn man so will, in der Nacht ihrer Ermordung gesehen wurde von irgendwem und auch mit irgendwem zum Teil.
Und auch schnell wird der Leichnam dann gefunden.
Ja, auch total schnell immer. Ja. Also das muss nur Minuten gedauert haben, diese Mordexzesse.
Der hatte ja auch immer Glück gehabt, muss man dazu ja auch noch sagen. Ne?
Absolut, ja, absolut. Und das halt meine ich halt auch. Er war halt auch sehr kühl. Also er hat Risiken in Kauf genommen. Er wird oft genug auf dem Mitre Square zum Beispiel. Er hat Catherine Eddowes auf dem Mitre Square getötet. Der Mitre Square ist ein Platz und da gibt es drei Zugänge zu dem Platz. Und ein Polizist auf Streife ist allen dieser Zugänge, dieser Durchgänge entlang gekommen. Aber auch zu seiner Streife gehört halt nicht der Platz. Er ist einfach nur bis zum Ende der Passage, hat sich einmal umgeguckt und ist wieder zurückgegangen. Und in der Zeit muss der Täter auf dem Platz Catherine Eddowes aber gerade verstümmelt haben. Also so eiskalt war er dann auf jeden Fall, dass er das quasi, ja, das Risiko in Kauf genommen hat oder quasi sich einfach wahrscheinlich das angeguckt hat, kommt er jetzt näher oder nicht. Ja, und was das Äußere angeht, also eben weil die so oft auch gesehen wurden mit irgendwelchen Männern, man hat ja so gesehen eigentlich ein bisschen ein Bild dieses Täters. Man kann ja eine
Zylinder.
Beschreibung abgeben. Nee, eben nicht. der wäre halt, genau, das ist so dieses allgemeine Bild.
Ja. Die Mantel, langer Mantel, Zylinder
genau,
und.
Genau, ja, genau. Und am besten noch eine Aktentasche oder so, also ja. Nicht Aktentasche, sondern eine Ledertasche
bei sich. Mit dem Arztbesteck natürlich.
Genau ja, das. Ja. Aber so garantiert nicht, weil damit wäre ja total aufgefallen. Ja. Der wird ganz unauffällig in dem Sinne gewesen sein, dass er wie alle anderen aussah. Mhm. Also so ganz grobes Profil, rein optisch kann man aber sogar erstellen, wenn man die ganzen Aussagen gegenüberstellt. Also wahrscheinlich Anfang 30, wahrscheinlich um die 1,70 groß, Schnurrbart, helle oder dunkle Haare, weiß man nicht genau, man muss aber auch immer betrachten, die einen haben dies gesagt, die anderen das, im Dunkeln sieht alles dunkel aus, also wenn Leute helle Haare gesehen haben, hat er vielleicht doch eher helle Haare gehabt, weil die es dann richtig gesehen haben. Also man hat da schon so ein grobes Bild sogar, was man sich da erstellen kann. Das ist eigentlich total interessant, dass es dann doch so deutlich vielleicht doch noch geht, aber man weiß es halt nicht,
wer es dann war. Dann fing natürlich, oder man spekuliert ja bis heute, und das ist ja auch das, was die Leute fasziniert und bewegt. Da wurde ja dann auch, die wildesten Theorien wurden ja dann von Freimaurern bis hin zum Leibarzt der Königin oder jemand anderes aus der Königsfamilie oder irgendein Künstler, der mit dem Blut der Opfer noch gemalt hat. Genau. Also da sind einige Theorien dann rausgekommen. Was ist denn was sind denn für euch so die nicht unbedingt realistischsten, aber interessantesten oder beliebtesten Theorien zum Täter?
Ich habe da keine Lieblingstheorie. Meine eigene Theorie ist eigentlich nur, es muss jemand sein, der sich ausgekannt hat, weil es ihm gelungen ist, trotz massiver Polizeipräsenz, und man muss sagen, es war auch Polizei in Zivil unterwegs, zum Teil angeblich sogar als Prostituierte verkleidet, um den Mörder anzulocken. Also da waren genug Polizisten auf den Straßen, die auch von anderen Einsätzen oder Einsatzorten abgezogen worden waren. Wenn es ihm da gelungen ist, unerkannt durchzukommen, wird er jeden Durchschlupf gekannt haben und er wird eine gewisse Kaltblütigkeit, wie Philipp schon sagte, gehabt haben. Das ist das Einzige, was für mich auf den Täter hinweist. Es war einer aus der Gegend. Mehr würde ich jetzt im Moment da nicht zu sagen wollen. Ja.
Philipp, hast du da noch jemanden im Hinterkopf? Der Leibarzt der Königin ist natürlich hochspekulativ, aber sehr interessant.
Wie am Anfang schon mal gesagt, nein, ich sag's nicht, weil sonst spoilere ich ja. Aber der Leibarzt der Königin, ja, Königin ist eine tolle Fantasiegeschichte, gar keine Frage. Er wird es nicht gewesen sein, aus verschiedenen Gründen.
War auch nie wirklich verdächtig, oder?
Nein, genau, das ist ja die Sache. Das sind halt diese ganze königliche Verschwörungstheorie, die ist ja erst im Laufe der Jahre entstanden. Das sind so Sachen, da könnte man auch ein komplett eigenes Buch nur drüber schreiben, wie die Verdächtigen im Fall Jack the Ripper entstanden sind, weil das durch das hat ja damals schon angefangen, dass Leute sich da gegenseitig was erzählt haben, was weiß ich, auch gerade im West End, wenn die da zusammensaßen in ihren Clubs und ich kenne eine Frau, deren Mieter ist ganz merkwürdig und sie vermutet, das ist Jack the Ripper. Mhm. Und dann sind sie so verschiedene Geschichten, sind dann plötzlich mal verschmolzen über die Jahre zu einer Person. Und plötzlich passte diese Person aber zu einer anderen Geschichte und dann hieß es plötzlich, naja gut, vielleicht war das der Arzt, der Prinz Albert Victor behandelt hat. Und so entstehen diese Verdächtigungen oder diese Verdächtigen und diese Verschwörungstheorien. Und da könnte man wirklich ein eigenes Buch drüber schreiben, wie sich das entwickelt hat und wie viele Verdächtige da im Laufe der Jahre dann
ganz viele,
aufs Parkett gebracht wurden. Ja, das ist unglaublich. Und
Und oft hieß es dann auch, jetzt ist es eindeutig, der Fall ist gelöst.
Es werden ja selbst heute noch neue Verdächtige präsentiert. Wir sind vor fünf Wochen noch in London gewesen, haben da an der East End Conference teilgenommen. Und
was ist das für eine Konferenz?
Das ist eine Konferenz, die findet im East End statt, befasst sich mit dem Stadtteil, mit der Historie, und dann kommen natürlich auch zwangsläufig diese Themen wie Jack the Ripper oder auch andere Kriminalfälle dort auf. Und da war beispielsweise ein Vortrag, wo auch zwei Menschen sich lange Zeit mit einer Theorie beschäftigt haben und so viele Fakten gesammelt haben, dass sie tatsächlich einen neuen Verdächtigen präsentiert haben. Es ist allerdings auch so, das muss man einschränkend sagen, es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, sich selbst einen Verdächtigen zusammenzustricken, wenn man die entsprechenden Materialien so zusammenlegt, wie man das gerne möchte. Also das ist immer so eine zweischneidige Sache. Ich wollte nur damit gesagt haben, es gibt tatsächlich immer noch neue Verdächtige, auch 130 Jahre später.
Meint ihr da vielleicht den Mr. Cross?
Nee,
den nicht. Neuer Verdächtiger?
Ja, also das ist ja schon ein paar Jahre her. Das ist durchaus eine interessante Theorie, das ist ja genau, wie du eben sagtest.
Weil da gab es auch eine relativ neue Doku, ich weiß jetzt nicht, von wann die ist. Vielleicht ist sie auch schon 5, 6, 7 Jahre alt.
Ja, so um den Dreh, dass der Ermittler quasi, der das ausgegraben hat, Christa Holmgren, ist ein Skandinavier. Mhm. Der hat, der vermutet, dass Charles Cross, also der Polly Nichols gefunden hat, in der offiziellen Version, dass der eigentlich der Mörder war und dass er als Robert Paul, der zweite Mann, da in der Bugs Row dann kam, dass er quasi von dem gestört wurde und so getan hätte, als ob er gerade die Leiche von Polly Nichols gefunden habe. Gut, also wie jede Theorie hat auch diese Theorie ihre durchaus nachvollziehbaren Pro-Argumente und auch genauso viele Kontra-Argumente. Ja. Charles Cross ist, soweit ich weiß, irgendwie auf jeden Fall sehr alt geworden, hat bis in die 1920er oder noch weiter gelebt und hat ein Leben geführt, was nicht unbedingt
zu einem Serienmörder passt.
Das ist jetzt schwer zu sagen, weil das gibt es ja nicht so allgemein. Ja. Es gibt ja durchaus Serienmörder, die hören wieder auf und leben ein normales Leben und man wusste nie, dass das ein Serienmörder war. Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall eine der plausibleren Theorien im Vergleich zum Leibarzt von Königin Victoria, aber ich glaube jetzt persönlich nicht unbedingt, dass Charles Cross der Täter gewesen war.
Habt ihr denn auch ein paar Verdächtige in eurem Buch erwähnt, beschrieben? Oder geht es bei euch eher um die Opfer?
Ja, also der Fokus liegt ganz klar auf dem Herbst des Schreckens, auch auf den Opfern. Ja. Wir haben jetzt kein Buch geschrieben, was sich nur um die Opfer dreht. Da gibt es ja auch Literatur zu. Also wir gehen aber auf deren Biografien ein und wie sie da gelandet sind. Wir haben am Ende, ich sag mal, in so einem Abschlusskapitel quasi, gehen wir auf damalige Verdächtige ein, die nach der Mordserie von ermittelnden Polizisten noch erwähnt wurden oder in Betracht gezogen wurden. Also wir gehen auf Verdächtige während der Mordserie ein, weil wir uns halt mit dem Herbst des Schreckens ja mit der Chronologie wirklich beschäftigen, was ist wann passiert, in welcher Reihenfolge, wer wurde wann verhaftet, aufgrund welcher Vermutungen. Und dann am Ende geben wir einen Ausblick, welche Verdächtigen es gab von den damaligen Ermittlern, die ja auch wirklich häufig jemanden erwähnt haben. Auch manche wahrscheinlicher als andere oder manche unwahrscheinlicher als andere. Aber wenn wir jetzt auf alle Verdächtigen, die es dann noch gibt, irgendwie hätten hinweisen wollen, dann hätten wir ein zweimal so dickes Buch nochmal hinten dran schreiben müssen. Und das war nicht die Intention, die wir hatten, als wir das Buch geschrieben haben. Also da kann jeder oder jede, wie er oder sie möchte, dann am Ende selbst vielleicht auch, wenn man Interesse hat, sich damit auseinandersetzen und gucken, wen gab es denn an Verdächtigen und vielleicht so ein bisschen mit den Informationen, die wir gegeben haben, was würde ich denn daraus machen? Also man kann natürlich auch so ein bisschen dann mitraten und miträtseln.
Wer sind denn so die großen 3, 4 Verdächtigen, die es da auch damals vielleicht schon gegeben hat, wo jetzt vielleicht sogar der wie hieß er, Aberdeen, hieß so der
Eberlein.
Eberlein. Wo genau. Er vielleicht auch gedacht hatte, ah, das könnte er sein. Oder zu der aktiven Ermittlungszeit. Gab es da eine Handvoll Verdächtige, die auch mal vorgeladen worden sind oder wo die Polizei selbst gedacht hat, ja, das könnte er sein?
Ja, das gab's und die sind immer wieder an dem Punkt aus der Verdächtigen, also aus dem Fall quasi rausgefallen oder aus dem Mörderprofil, weil sie in Untersuchungshaft waren und dann der nächste Mord geschah. Ja, okay, also okay. Das hat sie ja dann eigentlich schon
sehr entlastet. Ja.
Mir sehr entlastet, wie du sagst, genau. Und es gab dann eigentlich nicht so den einen oder die zwei Verdächtigen währenddessen, die quasi durchgehalten haben, wenn man jetzt so will, die dann am Ende noch irgendwie, wo man sagen könnte, der wurde damals schon live währenddessen verdächtig und wurde aber nie verhaftet. Es gibt halt immer nur im Rückblick, dass die Polizisten im Rückblick gesagt haben, ja, wir haben den und den verdächtigt oder ich habe immer mal gedacht, der und der hätte es gewesen sein können. Inspektor Eberlein zum Beispiel hat mal angeblich oder nicht nur angeblich, sondern einer Zeitung gegenüber die Vermutung geäußert, dass Severin Klosowski Jack the Ripper gewesen sein soll.
Severin ist das?
Ja, das war ein Pole, der war ins East End emigriert und lebte auch während der Mordserie dort, arbeitete als Friseur und hat den Namen George Chapman angenommen. Und ist dann in den 1890ern nach Amerika ausgewandert, ist aber dann nach London zurückgekehrt und wurde eigentlich dafür bekannt, dass er drei seiner Frauen vergiftet hat. Also drei seiner Ehefrauen nacheinander und dafür dann 1903 gehängt wurde. Und Eberlein hat wohl mal vermutet oder behauptet, dass...
auch ein Schwerverbrecher, ne?
Absolut, ja. Auf jeden Fall. Hat aber einen ganz anderen Modus operandi, hat halt auch ein anderes Motiv. Also er hat seine drei Frauen ermordet, um an deren Geld zu kommen und ist mit der Masche halt dreimal durchgekommen, bis er dann überführt werden konnte. Aber es ist halt, also es gibt, unabhängig davon, dass er in der Gegend war, gibt es keinen Bezug, zu den Whitechapel-Morden oder dass er irgendwie, Frauen irgendwie derartig gewalttätig oder gewalttätig gegenüber
Frauen.
Sagst
du nochmal gerade den Namen von ihm?
Severin Klosowski, George Chapman. Genau, und das war eine Vermutung, die Eberlein wohl hatte, wobei das eigentlich nicht unbedingt passt für einen so hohen Ermittler mit so einer Expertise, dass er so leicht so eine Äußerung tätigt, aber genau, das ist ein, der wurde vermutet. Und dann gab es noch von einem das sogenannte McNaughton-Memorandum. McNaughton war Melville McNaughton, der war Chief Constable der Metropolitan Police, aber erst seit 1890, also zwei Jahre nach der Mordserie. Und der hat ein sogenanntes Memorandum geschrieben, wo er drei Hauptverdächtige der Polizei quasi nennt. Und alle drei dieser Hauptverdächtigen passen aber eigentlich überhaupt nicht in das Profil des Whitechapel-Mörders. Also alle drei können eigentlich entlastet werden. Und dann ist so ein bisschen, wenn das die Vermutungen der Polizei waren, dann darüber hinaus gab es keine. Wenn das die drei Hauptverdächtigen waren, dann brauchen wir in die Richtung gar nicht weiter zu suchen.
Habt ihr auch schon mal von dem Verdächtigen Walter oder Walter Sickert gehört?
Ja, genau, das ist ja der Maler, den du erwähnt hast, der genau mit dem Blut.
Ich hatte es zwischendurch mal kurz gegoogelt, einfach nur Jack the Ripper Maler und dann kam das, weil das war auch eine etwas abwegige Theorie. Ne?
Absolut, ja. Das war die Krimi-Autorin oder Füller-Autorin Patricia Cornwell, ne? hat den vor einigen Jahren mal als Jack the Ripper überführen wollen.
Und hat darüber ein Buch geschrieben. Also war eher ein Roman oder ein Sachbuch?
Es ist ein Sachbuch. Ja. Und sie hat da auch echt keine Kosten und Mühen gescheut. Okay. Sie hat ja Bilder von ihm ersteigert und untersuchen lassen auf DNA und was weiß ich was.
Jetzt wollte sogar Kingsford Adams.
Das ist was anderes. Okay. Sie hat da keine Kosten und Mühen gescheut und sie hat dann auch ein Motiv darin gesucht, dass er als kleiner Junge am Penis operiert worden sein soll und das irgendwie ging schief und deswegen hat er ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. Ist aber also nur Spekulation, dass das so war.
Und wie kam sie denn darauf? Ja, weiß man nicht genau.
Da müsste ich jetzt das Buch nochmal lesen. Ja, also ist bei mir jetzt auch ein bisschen her, dass ich es in der Hand hatte. Aber auf jeden Fall, also er hat, glaube ich, kein gestörtes Verhältnis zu Frauen, weil er war verheiratet und er hatte auch mehrere Geliebte und so weiter. Mhm. Er hat halt in seinen Werken oft auch mal so düstere Szenerien, quasi Szenarios
gehabt. Eignet sich natürlich zur Spekulation. Deutscher, absolut, der düstere Bilder gemalt hat und zu der Zeit auch dort gelebt hat.
Richtig, und das ist das, was ich eben sagte, wie halt verschiedene Geschichten sich da vermischen, weil in dieser Verschwörungstheorie um das Königshaus, da kommt halt Walter Sickert auch drin vor, aber nicht als Täter, sondern weil er in diesen Kreisen sich bewegt hat. Mhm. Und Walter Sickert soll halt auch in den 1890ern, das, was ich eben sagte, auch schon da in dem einen oder anderen Club mal so erzählt, so spannende Geschichten erzählt haben. Ja, und dann hat die Frau in der Straße festgestellt, nachdem der Untermieter ausgezogen war, dass es sich um Jack the Ripper gehandelt hatte. So und so wird so jemand dann aber 100 Jahre später zum Verdächtigen, weil sich da verschiedene Dinge einfach vermischen und man sich jeden anguckt, der damals quasi gelebt hat und irgendwie vielleicht in Verbindung damit stand oder auch nicht. Also ist relativ sicher war Walter Sickert nicht Jack the Ripper. Also relativ sicher, ne? Relativ. Man weiß halt im Endeffekt nicht, wer es war. Es kann jeder gewesen sein, von daher.
Also, euer Buch, Jack the Ripper, die Whitechapel-Morde 1888, eine Chronologie. London Beyond Time and Place. Link bei uns in den Shownotes. Die könnt ihr mal draufklicken und am besten bestellt ihr euch das Buch und lest es mal. Für jeden True-Crime-Fan genau das Richtige. Philipp, du bist auch schon auf Lesetour gewesen. Steht dann noch was an oder würdest du gern nochmal oder ihr zu zweit?
Ja, wir sind zusammen auf Lesetour gewesen, ne? Also, ja.
Gibt es denn noch offene Termine?
Im Moment haben wir nichts offen. Wir haben den letzten jetzt in Bonn gehabt am 9. November und zwar ist das der Tag gewesen, an dem Mary Kelly ermordet wurde. Das passte dann ganz gut. Und der Herbst des Schreckens, der Herbst des Schreckens war damit vorbei und für uns die Lesetour dann eigentlich auch erstmal, zumindest ist jetzt nicht so ein aktueller Bezug gegeben, wie während dieser Zeit, als wir dann auch immer direkt Bezug nehmen konnten zu den einzelnen Daten, an denen die Frauen ermordet wurden.
Sonst können sich Hörerinnen und Hörer an mich wenden und das leiten wir dann an euch weiter, wenn es da Fragen oder Terminwünsche oder sonstiges gibt, kann ich Kontakt dann gerne weitergeben. Philipp, hast du irgendwie eine Empfehlung, was man sich an sonstigem Material, Film, Doku oder sonst was, wo du sagst, finde ich gelungen, ist jetzt nicht zu... Oder kann ja auch ruhig reißerig sein. From Hell ist ja auch ein Film, der sich lohnt und der ist reißerig. Aber hast du da noch irgendwie so einen Tipp?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, deutsche Literatur auf dem Markt gibt es nicht ganz so viele. Da empfehle ich jetzt einfach mal unser Buch. Also wirklich, wenn jemand einfach mal einen Überblick über den Fall, einen guten Überblick bekommen möchte, kann ich das empfehlen. Es gibt sehr viele gute englischsprachige Literatur. Da würde ich Also es gibt ja, der Markt ist riesig und es gibt viele Bücher, die auch wirklich sich auf einzelne Verdächtige spezialisieren. Es gibt manche Autoren, da kann man eigentlich nicht mit falsch gehen, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Das ist Donald Rumbelow hat ein tolles Buch geschrieben, zusammen mit Stuart Evans. Scotland Yard Investigates heißt das. Mhm. Dann gibt es von Richard Jones, der ist auch London Tour Guide, gibt es mehrere Bücher, kann ich auch empfehlen. Ich glaube, das heißt Jack the Ripper, The Casebook. Und das umfangreichste und mit so das Beste ist von Paul Beck, das heißt The Facts. Das sind aber alles erstmal englischsprachige Bücher und das ist alles Sachliteratur. Mhm. Was Fiktion angeht, ist meine oder unsere Lieblingsserie dazu eigentlich Ripper Street gewesen. Die lief von 2012 bis, weiß nicht, 5, 6, 7 Staffeln, 5 glaube ich. Mhm. Absolut authentisch, setzt an 1890, glaube ich, oder 1889, ein Jahr nach den Ripper-Morden, aber beinhaltet halt Ermittler von damals, Personen von damals und dreht sich einfach um die Gegend und um die Kriminal- und Sozialgeschichte, ja. Und unheimlich gute Serie, fanden wir. Und was ich auch empfehlen kann an einer Serie noch, ist die Serie Whitechapel, auch schon von 2008. Da geht es um einen Jack the Ripper Copycat, also jemand, der im Jahr 2008 genau die gleiche Mordserie quasi
nachstellen will.
Ja, genau, im Whitechapel des Jahr 2008, und die Polizei muss da quasi dem zuvorkommen. Das ist auch unheimlich spannend, weil man da viele gelungene Parallelen in der Gesellschaft und so sehen kann, wie auf so eine Mordserie reagiert wird und was sich geändert hat und was nicht seit 1888. Das ist eine gute Serie. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt noch zu viel nenne, dann wird es auch zu lang.
Aber ja, das ist ja schon einiges, was wir dann da jetzt an Vorschlägen haben. Und natürlich in erster Linie euer Buch. Und ja, super vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei Zart und Bitter Crime Stories ausführlich über die Ripper-Morde zu berichten. Ich fand es total spannend und interessant, und ich hoffe, das sehen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so. Aber da bin ich ganz optimistisch. Und ja, wenn ihr noch etwas zum Abschluss sagen wollt, könnt ihr das noch gerne tun. Und dann, wenn ihr soweit seid, werde ich dann danach das Outro starten. Und dann war's das mit unserem Crime-Monat im November, mit dem super Abschluss der Ripper-Morde. Danke euch.
Ja, wir danken auch. Es war sehr schön, sehr interessant. Und vielleicht nochmal der Hinweis, den Philipp eben schon gegeben hat, wenn jemand auch noch nicht so mit dem Thema vertraut ist und einfach mal einen Einblick haben möchte und einen Überblick, dann ist unser Buch genau der richtige Einstieg. Danke.
Ja, ich danke auch. Danke für die Plattform auch. Danke, dass wir es bei euch machen durften, Zart und Bitter. War uns eine Ehre, eine Freude. Und ich hoffe, wir hoffen, dass es euren Zuhörern gefällt. Und wenn jemand Fragen oder was auch immer hat, gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir sind für jede Diskussion zu haben.
Zart und Bitter.